Hallo, Franz Weninger hier, Winzer aus Horitzschorn und Balf, also Burgenland und Schopron. Wir machen Blaufränkisch und Furmint auf verschiedenen Böden. Was Markus und Stefan so gut können, ist einfach, naja, erstmal sind sie Österreicher, der Scherz beiseite, aber ja, was sie gut können, ist einfach die Professionalität gepaart mit einem Wohlfühlfaktor. Also sie haben neben dem Weinwissen, und das ist wirklich tief, also egal, welchen Wein man auf der Karte aussucht, sie werden immer was dazu wissen und über den Winzer was sagen können. Aber neben dieser Professionalität schaffen es beide, dass man sich wohlfühlt. Also man ist freundlich aufgenommen, es ist gemütlich, nicht gestresst. Ja, das ist einfach wirklich super. Und sie können auch Party feiern. Also ich kann mich erinnern auf einen Abend in Grapes, wo es später geworden ist. Und ja, es ist wild geworden und wir haben auf den Tischen getanzt und sind sogar noch fortgegangen. Aber selbst da sind sie am nächsten Tag wieder aufgestanden und waren so professionell wie immer.
Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Unsere heutigen Gäste sind eine komplett neu definierte Interpretation von Sommelier. Sie kommen aus Wien bzw. aus der Steiermark, überrollen regelrecht seit 8 Jahren Deutschland bzw. München und sind das kongeniale Duo aus dem Gasthaus Walz. Bestehend zum einen aus Markus Hirschler, der im Jahre 1990 in der Wiener Neustadt geboren, an der Tourismusschule in Semmering sein Handwerk gelernt, auf den Cayman Island das karibische Weinleben ausgelebt hat, Mitglied im Sommelier-Team des Restaurant Hibiscus in London war, Chefsommelier im Sofitel München und Sommelier und Betriebsleiter in Grapes Weinbar in München, wo er den meisten erstmals richtig aktiv einschenkte und München zeigte, welche vinophilen Möglichkeiten diese Stadt hat. Der andere, Stefan Grabler, 1992 in der Südsteiermark geboren, Wirtschaftsschule Murek, gefolgt von verschiedenen Praktika in London und in Hamburg, vor etwas über 10 Jahren tätig im Restaurant V in Berlin, erlebte er einen der damals kultigsten Weinbars in Deutschland, die Cordoba in Berlin, die er 2 Jahre lang begleitete und war vom Jahre 2016 bis zum Jahr 2022 Sommelier und Betriebsleiter in der Grapes Weinbar in München, bevor er 2022 zusammen mit Markus das Gasthaus Walz in München eröffnete. Die Jungs ticken einfach anders, die Jungs sind einfach anders, die Jungs sehen Wein anders. Und ich bin froh, dass sie heute hier sind, bei mir, bei Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Herzlich willkommen, lieber Markus Hirschler und Stefan Grabler. Wenn man an Sherry denkt, wenn man an Keres denkt, denkt man automatisch an das Haus Emilie Lustau. Doch kaum jemand weiß eigentlich, wie geschichtsreich die Historie von Emilie Lustau ist. Die Ursprünge von Emilie Lustau gehen auf das Jahr 1896 zurück, als José Ruiz Pedejo, ein Sekretär des Gerichtshofs, in seiner Freizeit begann, die Reben der Familie Nuestra Señora de la Esperanza zu kultivieren. Die ersten Produkte wurden dann an größere Sherry-Produzenten verkauft. Eine der Ansätze, die nach wie vor beweisen, wie traditionsbewusst das Haus Lustau ist. Denn als einer der wenigen führen sie die Tradition der Almacenista oder Stockkeeper weiter fort. 1931 erwarb seine Tochter Maria Ruiz Pedejo Alberti ein kleines Weingut in der Nähe des Zentrums von Jerez de la Frontera und verlegte alle bereits vorhandenen Soleras dorthin, was letztlich das Fundament des Weingutes ist. In den 40er Jahren verlegte Marias Ehemann Emilio Lustau Ortega das Weingut in den alten Stadtteil Santiago im historischen Viertel von Jerez de la Frontera. Dort in den historischen Gebäuden, die ein Teil der historischen maurischen Stadtmauern waren, begann er langsam das Geschäft zu erweitern. Immer noch als Almacenista. 1945 hört Emilio Lustau auf, Almacenista zu sein und begann, seine eigenen Marken zu vermarkten. Einige von ihnen waren Papirosa, Carana, Escuadrilla, Emperadis, Eugenia und Cinta del Oro. 1950 begann das Unternehmen, seine eigenen Sherry-Weine zu exportieren. transportieren. Unter der Leitung von Herrn Raphael Ballard wurde Lustau zu einem der innovativsten Unternehmen in Jerez. Die 80er Jahre waren ein erstaunlich erfolgreiches Jahrzehnt, in dem sich die Sammlung von Lustau-Wein stark entwickelte. Die Solera Familiar-Reihe nahm Gestalt an. Die ersten Almazinister-Abfüllungen entstand 1981 und Lustau begann, die Vintage-Serie 1989 aufzulegen. 1988 unternahm Lustau einen weiteren innovativen Schritt, indem sie ein neues Flaschendesign für ihre Weine einführten. Die elegante dunkle Flasche mit den besonderen Schultern ist exklusiv für das Unternehmen und unterscheidet Lustau von allen anderen Weingütern in Jerez. 1990 gab es eine weitere gravierende Veränderung bei Lustau, als es mit einem der bedeutendsten Wein- und Spirituosen-Handelshäusern fusionierte, dem Familienunternehmen Luis Caballero. Das war ein Meilenstein der Geschichte von Lustau und bedeutete eine wichtige finanzielle Unterstützung und die Möglichkeit weiterer Expansionen und Entwicklungen. Im Jahr 2000 erwarb Lustau 6 Bodega-Gebäude aus dem 19. Jahrhundert im Zentrum von Jerez. Diese malerischen Gebäude wurden in ihrem ursprünglichen Glanz restauriert und beherbergen heute die wichtigsten alternden Fässer von Lustau. Und heute? Heute gehört die Bodega Lustau zu den absoluten Benchmark-Produzenten für hochwertige Weine aus Jerez. Lustau wurde während all der Jahre immer wieder mit Medaillen und Trophäen regelrecht überhäuft, wurde zum wichtigsten spanischen Weingut 2011 gekürt, zum besten Sherry-Produzenten 2014 und 2016 und mehrfach als erstes Weingut in der Geschichte von Jerez für ihre Konsistenz und Qualität ausgezeichnet. Lustau ist das einzige Weingut, das in jeder der drei Städte des Sherry-Dreiecks Weine produzieren. Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María und San Lucar de Barrameda. Die einzigartige Kombination aus 3000 Sonnenstunden pro Jahr, 600 Liter Wasser pro Quadratmeter und den unglaublichen, als Albariza bekannten Kalksteinhügeln sind verantwortlich dafür, dass hier Weine entstehen, die unvergleichlich und unverkennbar sind. Und dass die Rebsorten Palomino, Pedro Ximénez und Moscadel sich einzigartig entwickeln können. Und daher ein ganz großes Dankeschön dem Hause Lustau für diese einzigartigen Sherry-Qualitäten, für diese Besonderheiten der Weinwelt und für die Unterstützung der heutigen Podcast-Episode von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Schlumberger. Ich beneide euch. Also nicht um den Champagner, den ihr eingeschenkt habt, sondern ihr seid ja damals vor jetzt, ich glaube, 8 Jahren mit einmal da gewesen und ihr habt ja alles abgeräumt. Also egal, ob Social Media Like oder allgemein von der Präsenz, ihr habt ja die komplette Stadt überrollt, oder?
Also ich erinnere mich da gern zurück, es ist wirklich fast 8 Jahre her, es war 2016 und Markus und ich hatten den Laden, also das Grapes, damals noch nicht auf und wir sind auf irgendeine Verkostung gelaufen und der Markus so, Alter, München ist bereit für eine Weinbar. Und ich so, Alter, ich hoffe, wir sind in 3 Jahren, sitzen wir zusammen und sagen, du hast recht gehabt und jetzt sind wir 8 Jahre später da und ich muss sagen, er hat recht gehabt. Ja, München war zur damaligen Zeit einfach weinmäßig noch derart unterentwickelt und wir Österreicher sind ja bekannt für Entwicklungshilfe. Und ja.
Es gibt auch Berliner Kollegen, die ein bisschen Entwicklungshilfe geleistet haben in Sachen Weinbar.
Ja, die machen das auch super, ja.
Und dann habt ihr euch einfach entschlossen, eine Weinbar aufzumachen oder wie seid ihr ins Grapes gekommen?
Also ins Grapes war es so, Stefan war damals noch in Hamburg, oder? Ist das richtig? Stefan war in Hamburg, ich war schon in München, ich war damals Sommelier im Sofidel für 1,5 Jahre, da ich weiter ins richtige Ausland wollte, also nicht Deutschland, sondern wirklich weit weg. Und habe mir so erhofft, dass ich durch die Kettenhotels den Sprung wegschaffe. Und dann kam von einer Winzerin die Nachricht, dass ein neues Weinprojekt aufmachen soll in München. Und die suchen noch Betriebsleiter. Und Stefan und ich haben uns damals beide beworben auf den Job. Sie haben eher das, sagen wir mal, Großgoscherte, das große Mal von damals noch Stefan, damals. Bevorzugt, ja. Er ist ja auch schon ruhiger geworden,
Gott sei Dank. Mittlerweile hast du ihn erzogen, oder?
Nee, wir haben uns gegenseitig erzogen, sagen wir mal, ja, und sind auch älter und erwachsener geworden. Und ich wurde dann gefragt, ob ich nicht sein Stellvertreter werden will und zur damaligen Zeit hatte ich Bock, auf alle Fälle was zu öffnen, was Neues zu schaffen und mir war auch klar, dass München einfach einen frischen Wind braucht. in Sachen Wein, Weinbars. Und wir hatten so den gleichen Ansatzpunkt von Gastronomie, von Gastgebertum und Wein und auch den gleichen Weingeschmack. Und da habe ich gesagt, du, let's go. Es kann natürlich immer schief gehen. Die ersten paar Wochen waren ein bisschen angespannt zwischen uns beiden. Turbulent. Es war eine Eröffnungsphase. Ja, jeder war gestresst, jeder war angespannt, nervös. Und nach ein paar Wochen haben wir uns wirklich dann quasi blendend verstanden. Und ja, so ging das los im Grapes vor 8 Jahren.
Kanntet ihr euch schon vorher?
Nein. Also, wow. Ich weiß noch, ich war einmal bei Gerhard Retter oben, bei Wein am See hat das geheißen, glaube ich. Ja. Und da habe ich ihn gesehen oder da haben wir uns kurz unterhalten beim Bier, aber das war's schon.
Warst sofort verliebt und seitdem seid ihr unzertrennlich.
Absolut, absolut, ja. In den steirischen Dialekt, unfassbar.
Was macht ihr in der Steiermark, dass da so viele Weinnasen herkommen? Also kriegt ihr es im Kindergarten schon?
Nee, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass wir in dem Tourismusbundesland, was die Steiermark ja ist, einfach sehr, sehr interessiert an Gastronomie, an Gastfreundschaft, an einen hohen Servicegedanken haben und einfach die Gastronomie sehr schätzen und sehr lieben. Und wir haben auch sehr, sehr gute Schulen in der Steiermark. Also meine Wenigkeit hat Markus und auch wie die Schlögel verarschen mich immer, dass ich in der sogenannten Knödelakademie war, weil ich halt so eine schlechtere Hauswirtschaftsschule besucht habe und die beiden halt am absoluten Superstar-Internat waren. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, die Steiermark ist gastronomisch einfach sehr interessant und dementsprechend kommen da auch viele Exportprodukte dabei raus.
Aha. Und was ist euer Geheimnis? Also könnt ihr das nachvollziehen, warum ihr so viel schneller, so viel erfolgreicher, so viel anerkannter, so viel präsenter und, keine Ahnung, so das 20 Mal mehr Likes bekommt bei irgendwas, ohne das irgendwie werten zu wollen, aber es ist ja schon signifikant.
Also das hätte ich jetzt nicht so gesagt, wenn du das sagst, das freut mich natürlich. Stefan und ich haben uns auch schon mal drüber unterhalten. Ich glaube einfach, dass uns das, wie vorher schon angesprochen, das Gastgebertum und diese lockere, leichte, flipsige Art natürlich weiterhilft. Wir sind im Ausland. Die Deutschen sind gerne in Österreich auf Urlaub. Sie verbinden das, glaube ich, im Unterbewusstsein auch teilweise mit Urlaub, wenn sie bei uns reinspazieren. Und Servus, grüße, ich habe Dere, wie geht's? Kleine Umarmung bei Gästen, die wir natürlich schon länger kennen. Bei Mädels, aber Bussis natürlich. Das ist wie Urlaubsgefühl. Und wir sind stets professionell, aber haben natürlich eine gewisse Fresse, wie man im Deutschen sagt, die gut ankommt. Und die Leute finden uns sympathisch. Wir sind keine unguten Leute. Im Gegenteil, wir schauen auf unsere Leute, auf unsere Gäste, auf unser Team. Ich glaube, bei uns im Süden, vor allem in Berlin, kann ich es nicht sagen, weil ich erst ein paar Mal in Berlin war, aber in München, die Deutschen lieben Österreicher.
Ist aber auch mehr oder weniger, also eure Art, eure etwas lockere Art, auch so ein bisschen Grenzgang, oder? Also man kann ja da auch ganz schnell über die Stränge rein verbal schauen.
Ja, aber das ist immer der Vorteil bei Markus und mir. Wir kommen beide aus der Sterne-Gastronomie. Wir haben beide es gelernt, sowohl entspannt, locker, aber auch trotzdem immer, und das ist uns sehr, sehr wichtig, auch bei unseren Mitarbeitern, immer professionell zu sein.
Ja.
Es ist in der Gastro extrem wichtig, dass du, wenn ein Gast reinkommt, innerhalb von Millisekunden abschätzt, okay, wie kommt er rein, was hat er für eine Erwartung an den Abend, wie will er angesprochen werden, will er gesitzt werden, will er geduzt werden. Und das ist natürlich, du sagst absolut richtig, das ist ein Grenzgang, den wir machen. Aber ich sag mal so, ohne dass es überheblich klingen soll, ich glaube, dass wir da auch jetzt mit unserem doch fortgeschrittenen Alter einfach ein ganz gutes Fingerspitzengefühl dafür haben, wie wir mit den Gästen reden können, ohne dass wir das irgendwie bis zum Get-No ausreizen oder übertreiben. Das ist, ich sag mal so, das ist vor allem mir sicher früher das eine oder andere Mal passiert. Aber ja, wie Markus sagt, man wird älter, man hinterfragt seine eigenen Daten ein bisschen mehr. Und ja, wird dementsprechend auch ein bisschen ruhiger, Gott sei Dank.
Das heißt, älter, ihr seid 30 und 31, oder? Bin ich da falsch informiert?
Also, vielen Dank. Nee. Du bist aber falsch informiert.
Ja. Echt? Ja.
Oh nein. Ich bin mittlerweile 33.
Ja, und gut.
Ich bin Stefan 31. Wird jetzt 32 im September.
Ja.
Also, noch immer jung, gebe ich dir recht. Aus
meiner erhabenen Sicht, da seid ihr. Ja, das mag so nicht Thema sein, aber apropos Alter, schafft ihr es mit eurer Art? Weil der Weinbranche wird ja immer so dieses grauhaarige Alte mehr oder weniger zugeschrieben. Schafft ihr es mehr, junge Leute anzusprechen? Also das war so ein Durchschnittsalter, sowohl im Grapes als auch im Walz?
Also im Grapes ist das Durchschnittsalter sicher, sicher niedriger gewesen. Da haben wir schon so
25.
Ja, ja, da haben wir so vom Azubi bis hin zum einfach etablierten Weintrinker alles dabei gehabt. Im Grapes, was man auch dazu sagen muss, das war eine Late-Night-Location. Wir haben teilweise bis 5, 6 in der Früh offen gehabt, die Gastros bewirtet. Wir haben dem Frühstücksteam, weil wir im Grapes im Cortina-Hotel waren, da gab es ab 7 gab es Frühstück und da haben wir dem Frühstücksteam den Schlüssel übergeben und gesagt, viel Spaß. Schönen Frühstücksservice.
War es im gleichen, und das sieht, im gleichen das, Raum?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Okay. Das Grapes war eigentlich ein 24-7-Betrieb. Um 7 ging das Frühstück los, das Frühstück ging bis Mittag, dann war Mittag bis Nachmittag war das halt so eine Hotel-Bar-Betrieb und um 18 Uhr haben wir das Grapes aufgemacht. Ja. Und das ging dann so in den ersten Jahren, so 2016, 17, 18, ging das schon immer so bis 4, 5 in der Früh, teilweise 6.
Oh.
Das zieht natürlich auch jüngere Leute an. Das war
einfach enorm, es war eine geile Zeit und wir hatten dann die Chance, durch die vielen Gastronomen, die zu uns kamen, natürlich auch viele zu kennen. Uns kennen mittlerweile viele oder fast alle Gastronomen in München, sind coole Beziehungen, coole Kontakte und egal wo wir essen gehen, wir kennen die Leute eigentlich dahinter. Und es waren wichtige Jahre für uns, sagen wir mal, zum Starten in München.
Ihr habt aber auch viele sehr coole Sachen und Aktionen ins Leben gerufen, also wie mit der Champagner-Geschichte damals. Dass ihr
mit Wie Naturell?
Unter anderem, ja.
Und das war ziemlich am Anfang, ja. Da waren hochkarätige Sommeliers aus Deutschland und Österreich hier. Genau. Wir hätten das nochmal kassen.
Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, deswegen habe ich Champagner-Geschichte genannt.
Das ist wirklich
knapp. Aber jeder hat sein Champagner mitbringen dürfen und es wurde dann ausgewertet. Das fand ich eigentlich schon spektakulär, allein so die Idee.
Ja, es war wie so eine Champagner-Europameisterschaft.
Ja.
Das war so im Battle immer blind verkostet alles natürlich. Ein Champagner gegen den anderen. Und
Justin hat damals gewonnen, weiß ich noch.
Ja. Wirklich? Ja. Ah ja, mit Sapience, gell? Mhm. Ich glaube, dass unser Champagner heute gewinnen würde.
Was trinkt ihr?
Wir trinken von Emmanuel Brochet 2016 Les Hautes Chardonnay.
Sehr schön.
Da haben wir ein Flaschel davon bekommen und die haben wir aufgehalten, haben wir gesagt, wenn wir mal einen Moment zu zweit haben, ich wollte jetzt fast sagen, dann trinken wir das.
Ich bin ein Zuschauer, von dem her genießt.
Für heute ist das perfekt.
Sehr cool. Woher habt ihr diese Ideen? Also was mit dem Champagner-Event? Habt ihr irgendein Vorbild?
Du, also jeder für euch? Ehrlich, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber um da auch ehrlich zu sein, das war null unsere Idee. Wir waren halt gerade ein hipper Spot, frisch aufgemacht. Alle sind zu uns geströmt in der Stadt und damals Jürgen Franke, glaube ich, also der Chef von Wie Naturell, kam auf uns zu und hat uns die Idee vorgeschlagen, ob wir das nicht im Grapes machen wollen. Okay. Mit richtige Top-Sommeliers, nicht uns beiden Pfosten, also wir waren Gastgeber und damals noch 24 und 25. Also da kamen Billy Wagner und Co., Gerd Retter, ein paar Münchner, also waren coole Leute da. Und das war aber nicht unsere Idee. Wir haben es ausgeführt, wir waren Gastgeber und haben das Ganze geschmissen im Laden, ja.
Aber grundsätzlich, habt ihr Vorbilder in der Weinbranche, wo ihr sagt, so wie die es machen, finde ich es gar nicht so schlecht?
Du, wie schon angesprochen, würde ich sagen, also Österreicher sind da natürlich mit dabei. Aber ich glaube, wir gehen auch unseren eigenen Weg in Sachen. Wir sind nicht Berlin, wir sind nicht cooles, hippes Berlin, wir sind München, wir sind Gastgeber, wir sind, das klingt immer blöd, aber wir sind Dienstleister für unsere Gäste und ich glaube, wir haben jetzt nicht unbedingt Vorbilder, oder?
Würde ich auch so sehen, was Markus und mir bei uns im eigenen Laden immer wichtig ist, dass wir wollen halt nicht so dogmatisch sein. Ich habe oft in der Gastro das Gefühl, dass jeder irgendwie noch cooler sein will wie der andere und dass jeder irgendwie den noch neueren Scheiß auf den Markt bringen will wie der andere. Aber uns ist wichtig, dass die Leute eine geile Zeit haben. Die sollen um 18 Uhr hier reinkommen, sollen einen coolen Abend verbringen, sollen, wenn sie das wollen, von uns eine Flasche Wein empfohlen bekommen, die uns schmeckt, aber ohne, dass wir da irgendwie belehrend oder keine Ahnung, wie ich sagen soll, dieses dogmatische Sommelier-Denken, was es natürlich auch in unserer Generation, weil wir halt so gerade die Generation Sommelier sind, die halt irgendwie gerade cool sind, wenn ich so sagen soll. Aber das haben wir nicht. Wir sind Kölner und da sind wir extrem, extrem stolz drauf. Und ja. Die Leute sollen eine coole Zeit haben, ob der jetzt einen grünen Redliner aus dem Kantal für 45 Euro trinkt oder den ärgsten Burgunder für ein paar hundert Euro, das ist uns wurscht.
Wer hat euch geprägt? Also habt ihr einen gastronomischen Ziehvater?
Oder ja, mich hat Gerhard schon, muss ich schon sagen. Also Gerhard Retter war schon so, mein Onkel und Gerhard kennen sich noch aus irgendeiner damaligen Zeit, Jahre 1800 Schnee. Und ich bin mit 17 das erste Mal für ein Sommerpraktikum an Lütjensee gekommen. Und Gerhard ist kurz davor aus Berlin, aus dem Adlon, wieder mit seiner damaligen Frau in den Norden zurück. Und er hat mir schon so mitgegeben, dass es in der Gastro wichtig ist, dass du in erster Linie bist du Dienstleister und in erster Linie hast du dafür zu sorgen, dass es den Gästen gut geht. Natürlich hat sich die Zeit auch ein bisschen weiterentwickelt und gerade so das Thema Personal und so weiter ist wichtiger und präsenter denn je. Aber für mich ist schon Gerhard so eine Leitfigur immer gewesen. Gerade in meinen Anfangszeiten habe ich ihn auch oft um Rat gefragt und wie ich was machen soll und bin ich ihm immer noch dankbar dafür.
Du hast ja damals echt noch Windeln dran, wie du zu ihm bist das erste Mal, oder? Du hast ja nicht einmal Alkohol trinken dürfen, oder?
Das war echt, ich habe ausgeschaut, wirklich, meine Güte. Aber ja, ist auch schon 17, 13 Jahre her.
Irre. Also auch welche langatmige Präsenz er hat, finde ich auch sehr interessant.
Definitiv, also er ist ja noch immer in aller Munde und wird von vielen Leuten mittlerweile gebucht. Also und er ist noch immer einer der Gastgeber in Deutschland, obwohl er keiner mehr ist, aber er wird noch immer damit identifiziert. Ja,
bald wieder Mitstreiter bei euch in München.
Daher das Projekt. Wir hoffen.
Wir hoffen es. Er wird schon mittlerweile verarscht von uns, aber ja, glaub wir ich. Hoffen also, natürlich, das ist, dass ja, das.
Ich frag mich, was er fertig ist. Stuttgart 21 oder seine Kneipe? Also da.
Ich habe ihn letzte Woche auf einer Verkostung getroffen und er meinte, jetzt ist die Entscheidung gefallen, dass er eröffnet wird. Okay. Aber er freut sich natürlich auf, wenn es wieder losgeht und wenn er wieder am Gast stehen kann. So, das ist ja auch das, was ihm Spaß macht. Ja, das ist schon mein Gastro-Ziehvater. Markus war natürlich viel internationaler unterwegs.
In England, glaube
ich. Ich war bei Jahren im Ausland, also ich war auf den Cayman Islands. Oh. Als Kleinverdiener hat sich das steuerlich auch nicht wirklich ausgewirkt bei mir. Also ich war mit meiner jetzigen Frau damals schon in der Karibik für ein Jahr. Da wurde es uns tatsächlich zu langweilig. Also wir waren halt heiß wie Frittenfett, wie man so schön sagt. Und wollten halt Gas geben und Karriere und sind danach weiter und wollten New York arbeiten, aber das hat sich dann leider zwecks Visum etc. nicht ergeben. Und dann sind wir in die Sterne Gastronomie nach London für 2 Jahre. Und bis dahin, also da war ich glaube ich 22, bis dahin war Wein natürlich eine schöne Nebensache. Ich hatte schon mein Sommelier Österreich etc. Aber
kurz, ganz kurz, da muss ich einhaken für alle Zuhörer. Sommelier Österreich ist eine Ausbildung, wo du ungefähr die 4 österreichischen Weißweinrebsorten auswendig lernst und weißt, dass Grüner Veltliner im Wiener Umfeld angebaut wird und dass
Sauvignon Blanc das größte ist.
Genau, ja. So viel dazu zu Sommelier Österreich.
Aber man hat also Markus Vorteil, dass man keine Ahnung von Wein. 4 Weißweinrebsorten kennt, also das ist ja.
Absolut. Man weiß ein bisschen, was abgeht in Österreich, aber man weiß noch nicht viel und international gar nichts. Und dann hatte ich einen wirklich fantastischen Chef-Sommelier in London, einen Franzose. Die sind ja dort wirklich weit verbreitet. Zumindest bis zum Brexit. Und dort habe ich einiges gelernt in den 2 Jahren. Der hat mir richtig Feuer gegeben. Der hat mir Stoff gegeben. Der hat mir Gas gegeben. Der hat mich aber auch sehr gefördert gleichzeitig. Und da bin ich in die Naturwarenwelt reingesprungen und kam dann in Deutschland an. Und ja, ist höchste der Gefühle war hier vielleicht irgendein Weißwein, was nicht filtriert war. Also das war wirklich, das war ein kurzer Schockmoment für mich, weil in London wurde halt nur Naturwein gesoffen. Und London ist halt wie Paris und New York und Co. Sind da an vorderster Front mit Trends und deswegen war ich ein bisschen erschüttert. Ich kannte mich natürlich in der deutschen Weinwelt gar nicht aus und musste mich dann erstmal reinfinden, Fuß fassen in Deutschland oder im Süden Deutschlands. Und ja, kurz danach kam dann eh schon das Angebot von Grapes, was ich damals Gott sei Dank angenommen habe. Und ja, der Rest ist jetzt Geschichte.
Also gerade London ist für jemanden, der anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, glaube ich, einen der absoluten Hotspots. Die Proben, die dort stattfinden, die Energie, die dort ist, die Möglichkeiten in auch unterschiedlichen Gradationen der Weinbars. Ich glaube, es gibt kaum einen Ort, der London das Wasser reichen kann, oder?
Deswegen, also Stefan und ich, wir versuchen schon auch alle 2 Jahre mal nach London zu fliegen. Ja. Es hat jetzt nichts mit unserem Konzept hier zu tun, aber London ist so weit voraus, dem deutschen Gastronomiemarkt sowieso.
Das pulsiert auch so, finde ich,
London. Einfach mal neue Konzepte zu sehen, was geht ab gastronomisch in London, weintechnisch, dadurch, dass die quasi, ich fange jetzt nicht mit Schaumwein an, aber quasi keinen Wein produzieren dort oben, haben die Zugriff auf alles, auf jeden Weinmarkt, ziehen sich dort alles raus, fette Allokationen. Also in London bekommt man alles.
Wie bereitet ihr euch für so eine Reise vor? Also schaut ihr dann 1000 Instagrams durch? Oder?
Markus bucht den Flug, ich buche das Hotel und dann sind wir dort.
Echt? So easy? Also gar nicht irgendwie große Recherche nee. Und...
Letztes Mal haben wir uns schon eingelesen, haben wir schon geschaut, okay, was interessiert uns, und da waren wir im Noble Rot. Klassiker. Das war extrem, da war ich noch nie. Aber Instagram ist da immer noch Nummer 1 Research-Medium. Absolut.
Und jetzt ist, also wir machen das jährlich, wir sind jetzt dieses Jahr zum Beispiel in 2 Wochen in Österreich unterwegs und haben jetzt schon 5 Gasthäuser gebucht, also wir wollen da immer up to date bleiben und auch mal andere Konzepte, andere Herangehensweise an das Gasthausgeschehen uns anschauen und sind jetzt dann von Tirol bis Wien unterwegs, 4 Tage lang und wir wollen halt nie stehen bleiben. Wir wollen Leute kennenlernen, wir wollen uns Konzepte ansehen, vielleicht auch was in unseren Laden bringen, jetzt nichts abschauen oder so, aber einfach vielleicht weitere Ideen offen bleiben. Wir gehen mit unserem Küchen- und Sous-Chef essen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ja.
Die Weine aus Südtirol, die Weine aus dem Trentino sind in ihrer Art so besonders, so unbeschreiblich, so unvergleichlich, so italienisch, aber zugleich auch unitalienisch. Es sind Weine, die man nur schwierig beschreiben kann, die man einfach erleben muss. So wie die Weine vom Castel Firmian. Und dort einen der Reserva-Qualitäten, einen Lagrein, dem so nebenher erwähnt Sieger, der Mundus Vini Best of Show Trentino Red 2024, dem Wein, der in der Lufthansa First Class Lounge in München ausgeschenkt wird, kann man durchaus als einen extrem typischen, aber zugleich imposanten Vertreter des Lagrein bezeichnen. Und Lagrein ist eine der großartigen Rebsorten, die meisten gar nicht auf ihrem Geschmacksschirm haben. Eine Rebsorte, die nicht nur aus Südtirol stammt, sondern dort zumeist zu finden ist, die man fast als autochthon bezeichnen könnte. Der Name leitet sich sehr wahrscheinlich vom Valle Lagarina in Südtirol ab. Und gemäß einer DNA-Analyse entstammt sie vermutlich aus einer natürlichen Kreuzung zwischen Chiava Gentil und Tiroldigo. Und es ist eine Rebsorte,
Sorte mit Tradition. Die früheste Erwähnung einer Sorte lag rein in einem Dokument aus Gries bei Bozen, ist aus dem Jahre 1380 und bezieht sich aber witzigerweise auf einen Weißwein. Und bis ins 18. Jahrhundert war mit Lagrein meistens ein Weißwein gemeint. Jedoch weiß man nicht, ob sich das da wirklich um diese Rebsorte Lagrein oder vielleicht auch um den Traminer oder den Lagarino Bianco gehandelt haben könnte. 227 Hektar sind mit dieser Rebsorte in Südtirol bestockt. Und was man für charaktervolle, blaubeerige, fruchtpräsente, feinwürzige, geschmackvolle, tiefsinnige Weine da heraus erzeugen kann, das demonstriert auf imposante Weise das Castel Firmian mit ihrem 2020er Lagrein Reserva. Das Besondere, und deswegen mag ich diesen Lagrein Reserva vom Castel Firmian, er ist stetig genussbereit. Er hat keine großen Schwankungen oder Entwicklungsphasen. Man kann ihn jetzt bereits mit 4 Jahren Reife oder gerne auch in 5 oder in 10 Jahren sowohl als Speisebegleiter als auch als Solist genießen. Ein Wein, der beeindruckt, aber nicht geschmackslähmend. Und ein typischer Südtiroler. Großartig.
Man kann euren gemeinsamen Weg ja eigentlich fast dritteln. Also auf der einen Seite gab es das Grapes, dann gibt es das Walz jetzt. Und zwischendrin hattet ihr auch noch eine wahnsinnig intensive Phase durch eure Pop-Ups.
Ja, ja. Das intensiv, intensiv trifft es, glaube ich, ganz gut. Also wir sind ja aus dem Grapes raus. Mhm. Ohne Location, ohne Personal, ohne Küchenchef.
Wir waren arbeitslos, mein Lieber. Wir waren wirklich arbeitslos gemeldet. Um versichert zu sein. Natürlich nichts verdient, weil wir waren einmal gesperrt 3 Monate lang. Ja. Aber wir waren arbeitslos, ja.
Auch mit dem Vorhaben, euch selbstständig zu machen? Oder wusstet ihr erst mal?
Ja, natürlich. Es war schon alles geplant. Ja. Die Firma war schon gegründet. Also wir sind mit Ende März raus aus dem Grapes. Die Firma haben wir im Februar gegründet. Aber wir haben uns erst selbst im Juni eingestellt. Weil wir wollten natürlich Kosten sparen, ja, weil eine Firma, die nichts verdient, mit 2 Geschäftsführern, kannst du ausrechnen, wie das läuft, ja.
Wie lange das geht, ja. Nee, und dann haben wir gesagt, so, okay, wir haben halt damit gerechnet, dass dieses Corona-Gastro-Sterben, was so groß angekündigt wurde von allen unterschiedlichen Seiten, dass das irgendwann passiert und dass wir einen Laden finden und dass wir irgendwann 4 Wände haben. Aber das war 22 war das, ja. Da war nichts davon zu spüren. Die Gastro war voll, alle waren super drauf, geringe Mehrwertsteuer, wie auch immer. Wir haben keinen Laden gefunden und dann haben wir gesagt, so, okay, wir müssen irgendwas machen, damit das nicht, bevor es losgeht, schon zu Ende ist. Ja. Und dann sind wir über den Sommer, waren wir in der Steiermark 4 Wochen, haben Liquid Live bei Caroline und H.O., also Kühling Gillot und Battlefield Spanier ein Wochenende gemacht, haben hier in München bei Weinfurore, die ja unsere Geschäftspartner sind, haben so einen kleinen Heurigen gemacht und haben dann mit unserem Küchenchef, den wir im Mai oder Juni?
Juni.
Juni 22 eingestellt haben, haben da einfach alles mitgenommen und uns zusammengesetzt und überlegt, hey, was können wir machen, damit wir ein bisschen Flieder verdienen und damit wir auch die Lust an dem Ganzen nicht verlieren. Und das ist ja in der Gastro, wenn du nichts aufhast und wenn du nichts machst, vergisst dich ja jeder.
Ja.
Und das geht relativ schnell, gerade in einer
Stadt wie München.
Ja. Das ist, bumm. Wenn du wirst nicht mehr in die Verkostungen eingeladen, du bist bei den ganzen Abenden nicht mehr dabei, die Leute haben dich nicht mehr im Schirm. Du bist irgendwann bist du niemand.
Ja, und deswegen wussten wir auch, wir müssen das den Sommer, sagen wir mal, wir wussten schon am Mitte des Sommers, wusste man dann schon, okay, wir haben eine Location, die ist unterschrieben, aber die Location bekommen wir erst zu Januar und dann muss noch umgebaut werden. Also wir mussten noch mehr als ein halbes Jahr überbrücken und wie Stefan gesagt hat, ich schupfe nochmal zurück am Anfang des Sommers. Große Shoutout zu alle Winzer, die uns unterstützt haben in der Phase mit Location, mit Weinen etc. Und auch unseren Küchenchef, der damals unser einziger Mitarbeiter war mit uns beiden. Ich weiß noch, er ist das erste Mal, hat eine Bestellung abgegeben, um Mise en Place zu haben. Das war eine Pfanne, ein Topf, eine Herdplatte, eine mobile. Das war wirklich eine lächerliche Bestellung. Er wollte natürlich auch Kosten sparen am Anfang. Mhm. Und dann Step by Step, also spätestens beim ersten Pop-Up in der Pfalz, beim Weingut Andres in Deidesheim, haben wir schon gemerkt, okay, wir brauchen alles. Wir sind sofort wieder zum Metro gefahren, alles mal 10 eingekauft und haben dort dann in den ersten 3 Tagen 1200 Leute durchgeboxt.
Wow.
Also es war wirklich ein fantastischer Start in die Selbstständigkeit mit dem ersten Projekt. Und ja, durch die weiteren geilen Winzer wie Themenz und Kühling, Battenfeld etc., haben wir den Sommer gut übertaucht und haben dann...
Und da waren ja auch viele mehr. Es haben ja auch viele geschrieben, so hey, wenn ihr nichts findet, hier, wir haben eine kleine Küche, kocht's eine Woche. Das war einfach ein geiler, wie Marco sagt, einfach ein geiler Support.
Hm. Ist aber schon Arbeit auf Verschleiß, oder? Wenn du, also Pop-Up im Allgemeinen.
Definitiv, also auch psychisch. Es ist, ja. Es war kein leichter Sommer, auch psychisch für uns, weil wir wussten nicht, wie geht's weiter. Meine Frau war zum damaligen Zeitpunkt hochschwanger, also ich musste wieder nach Hause kommen. Das war jetzt nicht so, okay, flieg mal Vogel, komm in einem Jahr wieder zurück, sondern die war hochschwanger. Hm. Deswegen, wir mussten was planen, haben dann Gott sei Dank durch Kontakte wieder mal, wie es immer so ist, Vitamin B haben wir einen Laden gefunden, der gerade zu war für die nächsten 4-5 Monate. Und das war genau bis zu dem Zeitpunkt, wo wir unseren Laden bekommen haben. Also unser Gasthaus Walz, wo wir jetzt endgültig angekommen sind. Und das war natürlich ein enormes Glück, um auch unseren Küchenchef zu halten. Mhm. Und dann konnten wir Step-by-Step Mitarbeiter einstellen und finden. Und das war die wichtigste Phase in der Selbstständigkeit oder in der Gründung.
Wie wichtig war in der Phase noch Wein? Also schon ein Arbeitsmedium, aber habt ihr es so idealisiert gelebt wie zuvor im Grapes oder jetzt im Wald?
Noch mehr, weil wenn du dann hatten wir diese Pop-Up-Location für 4 Monate und natürlich waren alle scharf drauf, okay, was machen die jetzt auf? So, die machen endlich auf, was machen sie auf? Und wenn du dann irgendwie rumsparst oder auch nicht 100% ablieferst und Markus und ich haben immer gesagt, so hey, die Weinkarte muss pfeifen. Hm. Egal wie, wir müssen gucken, wir müssen schauen, dass der Weinkeller gesteckt voll ist bis oben hin, dass das auch eine Weinkarte ist, die imponiert, die auch, obwohl wir nur ein Pop-Up waren, die direkt einlädt zu sagen, hey, boah, krass, die haben das auf der Karte, die haben das auf der Karte, da müssen wir jetzt die nächsten 4 Monate schauen, dass wir 10-mal hingehen, Backhändler und Cordon Bleu essen und den Weinkeller leer saufen.
Hm. Das war ja auch, um da nochmal zurückzukommen, Stefan hat es eh schon angesprochen, aber ohne unsere Geschäftspartner von Weinfurore, dem Weinhandel, hätten wir das nie machen können. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt vom Pop-Up, und das war im September 2022, hatten wir schon einen 6-stelligen Keller im Keller liegen. Oh. Und das wäre natürlich mit unseren Eigenmitteln nicht gegangen von der Firma aus, ja. Also die haben da im Prinzip vorgestreckt, wir haben ja schon über 18 Monate lang Wein eingekauft im In- und Ausland, mit der weisen Voraussicht, dass wir, wenn wir aufsperren, eine Bombenweinkarte da haben müssen. Und das geht ohne einen geilen Geschäftspartner, funktioniert das halt nicht, weil wenn die Firma nichts verdient, dann können wir für Wein auch nichts ausgeben, logischerweise.
Habt ihr zu Grapes-Zeiten anders eingekauft als zu Waldzeiten? Also in Selbstständigkeit kauft man mit einem anderen Bewusstsein ein als im Angestelltenverhältnis, oder hat sich da aber auch nichts verändert?
Das ist eine gute Frage. Grapes war unsere Spielwiese. Es gab quasi, wenn ich das so raussagen darf, es gab quasi kein Budget. Wir haben machen dürfen, was wir wollen, und mit dem Alter von damals 24, 25 war das natürlich Jackpot, es war Lotto. Wir haben dennoch nie jetzt Kohle unnötig rausgeschmissen, aber wir haben viel wilder und breiter eingekauft. Jetzt kaufen wir viel fokussierter ein. Wirklich, wir wissen, was wir wollen. Wir probieren natürlich viel Neues auch aus und haben auch jetzt mittlerweile in unserem Sommelier-Team, wenn ich das so sagen darf, einfach geile junge Leute mit dabei, die uns natürlich auch wieder neue Weine zeigen. Und oder wir auf Verdacht oder auf Empfehlung von denen neue Weine bestellen. Und ich glaube, die Weinkarte ist jetzt deutlich geiler wie zu damaliger Zeit im Grapes. Viel fokussierter. Ja,
bitte. Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
Nee, das war eben ein Schlusswort, ja.
Sommelier-Team heißt, wie viele Leute seid ihr? Oder wie viele Sommeliers beschäftigt ihr?
Also wir sind mittlerweile im gesamten Team 13 Festangestellte mit uns beiden.
Oh, für 50 Plätze.
Genau.
Ja. Irre.
Ja, es sind fünf sehr intensive Tage. Ja. Also wir haben Donnerstag bis Montag geöffnet, Dienstag, Mittwoch Ruhetage und Samstag, Sonntag zusätzlich noch mittags geöffnet, die restlichen Tage abends. Und da braucht man natürlich auch genügend Manpower, um das zu schupfen. Und im Serviceteam sind wir jetzt zu sechst und haben mittlerweile, mit uns beiden sind wir 4 Sommeliers.
Wow.
Ja, es ist halt, Markus macht großteils den Weineinkauf und wir haben halt nicht mehr die Zeit, dass wir dann im Keller rumräumen und die Weinkarte schreiben. So, es sind einfach andere Aufgaben, die wir erledigen müssen und wir wollen natürlich auch Verantwortung an unsere Mitarbeiter übertragen, weil die auch einfach Bock drauf haben. So, es ist wichtig, dass die Warenwirtschaft passt, es ist wichtig, dass der Keller immer tiptop ausschaut, es ist wichtig, dass die Weinkarte aktuell ist und das schafft eine Person nicht. Das ist, wir haben hier abends 70 Leute und die fordern. Das ist extrem geil und es ist super, super schön, aber das geht nur, wenn wir ein geiles Team haben. Und das haben wir, Gott sei Dank.
Seid ihr relativ, ich sag mal, gebunden dort im Wald? Also ihr werdet wahrscheinlich nach 1 oder 5 Jahren euch nicht verändern. Aber wenn ihr nochmal eine Chance hättet, irgendwo als Zombie tätig zu sein, sei es auch nur für einen Tag oder für eine Woche, um das System zu verstehen oder um in dem schrägen oder bodenständigen Laden tätig zu sein, was wäre euer Traumladen?
Boah, ich habe meinen eigenen Traumladen vor der Haustür. Ich arbeite in meinem eigenen Traumladen. Ja. Das klingt komisch, aber... Ich gehe hier, ich bin fast jeden Tag hier und ich liebe es. Wir haben so gute Gäste, es sind so eine gute Energie, die im Laden ist. Es ist extrem positiv alles.
Und das muss man wirklich auch mal ansprechen, weil natürlich, wir sprechen hauptsächlich von unserem geilen Team und das ist auch gut so. Das muss auch so sein oder sollte auch in den meisten Betrieben so sein, aber wir haben einfach geile Gäste. Und in jeder Stadt, und viele werden jetzt über München schimpfen, aber in jeder Stadt gibt es Arschlöcher. Aber wir haben wirklich geile, geile Gäste. Und das zu, würde ich jetzt mal 99% unterschreiben. Und das macht uns die Arbeit natürlich auch viel einfacher. Die kommen zu uns, die wollen einen geilen Abend haben, die kommen natürlich mit einer hohen Erhaltungswartung. Und die muss erfüllt werden. Deswegen.
Erwartungshaltung.
Ah, was habe ich gesagt?
Erhaltungswartung.
Ja, ich bin, da ist der Techniker, da ist der Techniker rausgekommen. Ja. Und die muss erfüllt werden. Und das Tag für Tag. Und dafür brauchen wir einfach ein Bombenteam.
Eine kleine Stage im Noma, Kyoto oder in Toskana eine Woche oder.
Ich glaube, ich würde, wenn, dann würde ich gern mit dem Ben Müller mal einen Abend verbringen auf Sylt.
Ah, nice, ja.
Ich glaube, das ist so, also wenn man mich jetzt fragt, so wo ich sommeliermäßig mal eine Gastschicht absolvieren wollen würde, dann eventuell da oben.
Einmal Klassiker schießen.
Ja, einfach eine coole, keine Ahnung, ich war letztes Jahr war ich beim Essen im Sommer. Ja. Und es ist einfach auch ein lustiger Laden, urig eingerichtet, super, super Essen, Mörder Weinkarte. Und ja, ist, glaube ich, aber ja, wie gesagt, sonst, ich bin halt wirklich gern hier.
Was ja eigentlich das Schönste ist. Ging mir damals witzigerweise in der Weinbar genauso, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche nichts anderes, ich bin hier einfach. Also man baut sich mehr oder weniger sein Schloss. Und dass es irgendwie arrogant klingen soll, aber wenn man das schafft und wenn man das auch so freigeistig leben kann, ist das ja eigentlich das Ideale, gerade wenn man halt eine Selbstständigkeit nicht nur für 1 oder 2 Jahre plant. Ich kann mir nichts schlimmer vorstellen, als wenn ich einen Job hätte, wo ich 5 Tage dafür arbeite, dass ich 2 Tage leben kann. Also daher ist man ja gerade mit der Selbstständigkeit oftmals auch selber daran schuld, wie gut oder schlecht das Ganze ist. Und
ja, und Markus und mir ist unsere Familie ist uns super, super wichtig. Und wir haben gesagt, wir können keinen Betrieb aufbauen, der nur davon lebt, dass wir beide 5 Tage die Woche drinnen stehen. Das funktioniert nicht. Das ist null nachhaltig. Und Markus hat eingehend davon gesprochen, dass wir nächste Woche ein bisschen in Österreich unterwegs sind. da machen den Laden unsere Mädels und die Jungs im Service. Mhm. Und wir haben so großes Vertrauen in die nach fast 2 Jahren oder nach 1,5 Jahren, dass sie das mit der Hingabe und mit der Leidenschaft machen, mit der wir im Laden stehen, dass die uns hier absolut würdig nicht nur vertreten, sondern das wahrscheinlich sogar besser machen, wie wenn wir da sind.
Das Vertrauen, also das zu schenken, ist ja auch ein Geschenk für Mitarbeiter. Und das geben zu können, also es zeichnet dann ja auch jemanden aus, sagt Familie, es ist natürlich auch ein Ausgleich, aber habt ihr sonst noch einen Ausgleich, irgendein Hobbysport, malt ihr gerne Mangas oder singt halt?
Wir sind nicht unbedingt die großen Sportler, wir betreiben beide Sport, aber jetzt nicht unbedingt auf dem Maße, dass es wirklich förderlich wäre für den Körper, sondern wir bilden uns halt durch die einmal in der Woche Tennis und Laufen gehen, bilden wir uns ein, dass wir Sport machen. Aber gut,
ich bin großer Tennis-Fetischist.
Spielen oder schauen?
Eher schauen. Sowohl als auch, aber eher schauen. Also ich spiele so wirklich, ich spiele einmal die Woche, wenn ich es schaffe, wenn es hochkommt. Ja. Aber und das auch wirklich mit viel Freude, aber ich glaube wenig Qualität. aber das ist so Kopf aus, Stunde am Tennisplatz, bisschen schwitzen, dann nochmal Weißbier trinken. Und das ist sicher mein körperlicher Ausgleich.
Apropos trinken, gab es für euch mal einen Laden, der euch nachhaltig beeindruckt hat? Also eine Weinbar oder ein Weinladen oder ein Gasthaus?
Ja, in Österreich, das, was die Döllerers da aufgebaut haben, ist schon sehr, sehr geil.
Stefan und ich gehen jetzt, ich würde sagen, logisch, manche sagen, okay, nicht so ihr Ding, aber für uns ist es logisch, wir gehen halt seit 2 Jahren pausenlos, privat oder geschäftlich, ist mittlerweile eh quasi dasselbe, gehen wir Gasthäuser essen und das ist unsere große Leidenschaft, Liebe und das Interesse.
Weil wir auch mehr als Sterne-Gastro? Also
ja,
dann
ja, definitiv. Ja. Ja.
Weil mehr Geschmack ist oder weil...
Es ist ehrlicher. Oder? Es ist ehrlicher. Also wir gehen jetzt in keine Gasthäuser, wo die Weinkarte nicht gut ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir suchen uns die schon ganz speziell aus, aber davon gibt es ja Gott sei Dank genügend mittlerweile. Ich spreche hauptsächlich von Österreich. Und die Auswahl ist groß und auch jetzt bei dem kommenden Trip haben wir wieder Top-Betriebe rausgesucht. Und es gibt weiterhin für die nächsten Reisen wieder neue Betriebe und neue Geschäftsmodelle, die wir noch nicht kennen. Und Sterne macht Spaß. Also ich persönlich suche mir dann schon immer Läden aus, die mich auch vom Service und von der Emotion, von dem Erlebnis flashen, nicht nur von der Küche. Weil Sterneküche oder Topküche können viele, aber dieses Gesamtpaket können wenige.
So wie es Franzin war.
Genau, zum Beispiel, oder auch ein paar andere Läden. Und muss jetzt nicht 3 Sterne sein, aber von 1 bis 3 findet man einige Top-Läden, wo man beides haben kann, wo man ein Top-Erlebnis haben kann mit einer Top-Küche, einem Top-Service und Emotion dahinter. Und sowas begeistert uns halt mehr und dann im besten Fall noch ein Gasthaus mit einer bodenständigen Küche, ein geiles Bockhändl oder irgendwas Gebackenes mit Beischel, also einem Beischel und einer geilen Weinkarte. Und dann hast du uns schon gewonnen.
Das wollen wir haben.
Findet ihr, dass so ein Gasthaus der bessere Ort für Wein ist, als jetzt ein Restaurant und eine Weinbar, weil Wein dort natürlicher gegriffen wird, oder?
Ich sag mal so, in einem Gasthaus kannst du es vielleicht ein bisschen besser kalkulieren wie in einem Sternerestaurant.
Ja.
In einem Sternerestaurant ist es halt so, dass du halt natürlich andere Wareneinsätze hast und andere, in der Regel andere Personalkosten hast. Und dann muss halt beim Wein immer ein bisschen mehr hängen bleiben, aber ich glaube halt, das Gasthaus mit den relativ preiswerten Speisepreisen verleitet eher dazu, dass man eine dritte oder eine vierte Flasche trinkt, wie in einem Sterne-Restaurant. Ich glaube auch, dass in einem Gasthaus vielleicht oftmals die Stimmung ein bisschen ausgelassener und ein bisschen lockerer ist, dass man sich auch mal betrinkt. Und das darf auch passieren. Und in einem Sterneladen denkt man sich, ich zahle zu viel Geld und ich will sie irgendwie auch noch wissen am nächsten Tag und will es vielleicht auch ein bisschen mehr wertschätzen wie ein Gasthausbesuch. Aber ich glaube, dass so eine lockere, gemütliche Gastro-Stimmung schon trinkanimierender ist, wie ein Sternerestaurant.
Ja, wo man sich benehmen muss, also das, also wo man aufrecht sitzen muss und das.
Vielleicht. Ja, das ist halt schade, dass das so und ich meine, Gott sei Dank gibt's da ja auch eine Entwicklung, dass die Sterne-Gastro sich verjüngt und ein bisschen lockerer wird und heimeliger wird und ja, was, ja.
Wann trinkt ihr
Wein? Immer eine Preisfrage.
Wann trinkt ihr Wein, wenn, also jetzt nicht irgendwie degustieren, Probe, wenn ihr nicht gerade einen Podcast aufnehmt und eine Flasche Champagner aufhabt? Also wann habt ihr so einen Wohlfühlmoment für Wein?
Wir sind Gott sei Dank, Entschuldigung Stefan, wir sind Gott sei Dank beide ein weniger flüssiger wie früher noch unterwegs. Also zu Grapes-Zeiten haben wir es uns schon quasi täglich gegeben. Wir hatten auch ein sehr durstiges Team und sind dann oft nach der Arbeit noch weitergezogen. Aber wie schon angesprochen, wir werden auch älter. Die Weinkeller daheim sind gut gefüllt von beiden. Und wir genießen dann halt im Privatleben hauptsächlich Wein mit Frau oder Freunden etc. Oder fahren irgendwo zu Winzern. Ist natürlich seltener wie früher und schießen uns dort die Birne weg, wie man auf gut Österreichisch sagt.
Also wie Markus sagt, ich glaube, der Konsum in der Arbeit ist exorbitant weniger geworden mit dem eigenen Laden.
Ja.
Das war im Grapes schon, gerade so mit Feierabendbier und dann hier noch im Club und dann noch im Club. Natürlich waren wir jünger und konnten das alles ein bisschen besser wegstecken.
Ja.
Aber was man auch dazu sagen muss, ist, das wollten die Leute halt früher von uns. Die waren halt um 2 in der Früh im Grapes und haben halt gesagt, ja komm, jetzt trinkt man auch Flaschen und trinkt's mit und da noch ein kleines Bier und dort noch ein kleines Bier. Und da hat man auch vielleicht noch nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, so, Freunde der Nacht, hey, das ist unsere Arbeit, so, ich will das auch in 20 Jahren noch machen. Und ich kann mich jetzt mit euch hier nicht wegschießen.
Hi, ich bin der Tobi. Wir haben das Brothers Restaurant. Mein Bruder Markus, der Ingo Hüllen und ich betreiben das und sind natürlich gut mit Stefan und Markus befreundet. Sie kommen zu uns essen, wir gehen bei denen essen und das ist eine sehr schöne Verbindung. Ich bin froh, dass ich die beiden kenne. Ja, der Markus, eher der Naturweinhengst, sage ich jetzt mal, der Stefan eher der konventionelle Weintrinker. Das ist immer so ein bisschen der Unterschied beim Weintrinken. Der Markus war früher schlimmer beim Naturwein. Also da muss es, glaube ich, richtig trüb sein. Und der Stefan trinkt auch gerne mal einen gereiften konventionellen Bordeaux mit mir. Also das heißt, es gleicht sich ganz gut aus und ergänzt sich sehr gut. Wenn wir nämlich dann zusammen alle trinken, dann ist die perfekte Menge an Naturwein und konventionellen Weinen in den jeweiligen Dinnern mit drin. Ja, man kann auch ganz viel Spaß mit denen haben. Also natürlich sind sie fachlich hochkompetent und sehr erfolgreich mit ihrem Laden, der in München definitiv gefehlt hat, der so nicht vorhanden war. Also da haben die eine Marktlücke getroffen und Spaß kann man mit denen auch haben. Ob das, weiß ich nicht, in der Wachau ist, wo dann einer der beiden auf der Toilette einschläft und nicht wiederkommt oder in London ist, wo einer der beiden dann auch mal im Krankenhaus landet, bei einem Jungstrip. Ja, die Details erspare ich euch jetzt mal, aber das ist auf jeden Fall eine lustige Truppe und ich freue mich, die bald wieder zu sehen. Bis dann.
Ich kann mich an eine Szene erinnern, das war ein Gastronom aus Baden-Württemberg. Und der, das ist ein guter Bekannter von mir, den kenne ich aus meiner Berlin-Zeit schon. Und der war an der Bar, hat eine Flasche Wein bestellt und hat gesagt, er bestellt die Flasche Wein nur dann, wenn ich mittrink. Und das ist so, das ist jetzt 6 Jahre her und das ist so ein Moment für mich gewesen, wo ich gedacht habe, so, hoppala, Freunde der Nacht, also irgendwas ist schon falsch. Du gehst niemals in deinem Leben, würdest du zu deinem Bankberater gehen oder zu seinem Versicherungsangestellten, würdest sagen so, hey, ich schließe das Konto nur ab, wenn du eine Flasche Wein mit mir trinkst. So, das ist, das ist meine Arbeit und das ist das, was ich gern mache und was ich liebe. Und die Gastro hat sicher ein Konsumverhalten, was ein bisschen beängstigend ist. Aber ich kann doch nicht das, keine Ahnung, das Glück von dem Gast davon abhängig machen, dass ich mir da eine Flasche Wein reinfeuer. Und das war echt so, ich dachte, Alter, das geht nicht. So, wenn ich das die nächsten Jahre machen will, dann kann ich nicht jeden an mittrinken. Und das gibt's hier im Wald. Das hat sich irgendwie auch so ergeben. So, die Gäste fordern das auch nicht. Vielleicht sind da in der Weinbar die Gäste auch ein bisschen forscher oder denken sich, ja, weil es ja eine Bar ist, trinkt der Barmitarbeiter einfach eh immer mit, weil er eh immer blau ist. Oder weil das halt letzte Woche auch so lustig war, kann also diese Woche wieder machen. Und meine Frau trinkt auch sehr, sehr gern Wein und auch in rauen Mengen. Und sie sagt
hat immer, einen guten Durst, wie man daheim sagt, gell?
Und sie sagt so, hey Stefan, so ich schätze deine Arbeit sehr und ich liebe das, was du machst, aber Dienstag, Mittwoch, wenn ich dann abends zu Hause bin, dann will sie auch mit mir trinken. Und dann kann ich in der Arbeit nicht 5 Tage die Woche trinken und dann zu Hause wieder und dann geht das halt relativ schnell, dass das ungesund wird. Und da muss ich schon sagen, da bevorzuge ich die Flasche Wein mit meiner Frau zu Hause schon wie der Schnaps an der Bar mit irgendeinem Gast.
Ja, verstehe ich
total. Ohne das respektlos zu meinen.
Ja. Also war bei mir auch relativ, oder ich habe es konsequent gelebt, dass ich nie mit Gästen getrunken habe. Weil ich hatte es deshalb konsequent, weil wenn du mit dem einen trinkst, musst du auch mit dem anderen trinken.
Ja, ja, sind ja alle sofort neidisch, wenn du.
Genau, mit dem und egal welche Flasche es ist oder wie auch immer. Und dann eben auch die Frage, wann fängst du an? Wir haben halt bei uns schon um 3 aufgemacht. Wenn da schon den ersten Tee da stehen hast, dann ist es nicht unbedingt lustig, dann am Ende des Abends oder auf langer Strecke. Und es ist halt so die Gratwanderung von es ist lustig bis es wird lächerlich, also auch im Zuge der Jahre, ist halt relativ schnell. Und das finde ich halt so krass, dass irgendwann kommt ein Punkt, wo es ihm nicht mehr lustig ist, dass der Wirt trinkt, sondern wo man Mitleid hat.
Ja, ja.
Und das geht, glaube ich, ziemlich schnell.
Ja, ja.
Wir kennen natürlich, jeder kennt einen Kollegen mit einem ständig roten Schädel oder einer großen Nase. meistens schon im älteren Alter unterwegs oder gehobenen Alter unterwegs. Und wir müssen da schon in die Zukunft auch schauen und es waren enorm geile Jahre in Grapes, aber da haben wir pausenlos mitgetrunken, vor allem in der Anfangszeit. Und auf das haben wir jetzt keinen Bock mehr. Also, wie gesagt, hier und da mal ein Schluckerl oder mal ein Feierabendbier, aber das war es dann auch schon, ja.
Ja, ich finde es auch schön, wenn man in den jungen Jahren feiert. Also wenn man da voll mit, also das auskostet, auch dass man jung ist und dass man diese Erfahrung auch sammeln kann und diese Erkenntnis, die ihr dann auch irgendwo habt, dann auch bewusst leben kann.
Ja, aber dann in so einer Zeit habe ich schon auch immer die ehrliche Freundschaft zu Markus geschätzt, der auch hin und wieder mal gesagt hat, hey Stefan, so, schau her, das und das war jetzt vielleicht ein Ticken too much und dann muss man schon auch selbstkritisch auch mal seine Arbeit hinterfragen und ob man die immer so machen kann, auch wenn man mal nichts getrunken hat. Das gehört dann schon dazu. Und was natürlich jetzt bei uns dazu kommt, jetzt haben wir einen eigenen Laden und jetzt müssen wir Vorbildfunktionen sein. Und die Gastro ist, glaube ich, in der ärgsten Krise seit, keine Ahnung, 40 Jahren. Und wir kriegen keinen Nachwuchs und wir schimpfen, dass die jungen Leute nicht mehr 70 Stunden arbeiten wollen. Und in der Zeit gilt es halt irgendwie auch dem Beruf des Sommeliers oder auch des Kellners irgendwie sexy und attraktiv darzustellen. Und wenn es dann nur besoffen an der Bar hängst, dann wird das halt irgendwann nix.
Aber ich finde, dass ihr dann im Allgemeinen, also diesen Beruf attraktiv darzustellen, den Spaßfaktor trotzdem zu demonstrieren, also auch ohne den Wein in der Hand, dass ihr da schon eine tolle Vorbildfunktion innerhalb der Branche auch habt. Und die Lebendigkeit.
Ja, ich will uns jetzt nichts höher heben wie notwendig. Also wir trinken schon auch gerne mal was und sind auch gerne angesoffen. Aber wir sind einfach ruhiger geworden und wollen es nicht mehr übertreiben in der Arbeit.
Wenn ihr was probiert, dann Alltagswein? Also wenn ihr zu Hause trinkt? Oder sagt ihr, wenn, dann schon richtig? Und dann muss es der XY sein. Oder habt ihr einen Alltagswein?
Boah, also ich weiß in Stefan sein Alltagswein, weil er in dem Weingarten gezeugt worden ist.
Okay.
Also Kalk und Kreide von den Themen ist quasi immer zu Hause bei
immer.
Die Grablers.
Immer.
Wird dann einfach so mal aufgemacht oder mit Freunden etc. Ja. Ich bin wirklich entspannt. Meine Frau trinkt auch noch nicht so lange jetzt nach der Schwangerschaft. Und die kann sich auch nicht mehr abschießen, beziehungsweise wenn wir zu Hause mit unserem Sohn sind, schießen wir uns auch nicht mehr ab, außer wir haben mal Freunde da und es wird länger. Aber sonst trinken wir vielleicht ein, zwei Flascherl in der Woche und dann reise ich meistens schon was Gescheites auf.
Ja. Sammelt ihr privat auch Wein?
Ja, wir haben gut was zu Hause, weil es ist nicht so, dass da 10.000 Flaschen rumliegen.
Ich finde den Ausdruck vielleicht sammeln falsch, aber wir kaufen viel für den Genuss, auch für den zukünftigen Genuss, aber jetzt nicht, um Wein zu sammeln. Das kann man mit Briefmarken machen, aber mit Wein nicht.
Der muss getrunken werden. Ja, und Wein muss auch getrunken werden, wie Markus sagt, so, das gehört ja auch, gehört ja auch aufgerissen, so. Klar haben wir ein paar Sachen zu Hause, wo man sagt, so, das ziehen wir jetzt nicht jeden Tag auf, weil es einfach ein bisschen was wert ist. Aber ich sehe jetzt Wein für mich privat null als Kapitalanlage oder so, dass ich sage so, oh mein Gott, ich kaufe mir da jetzt 60 Flaschen von dem Bourgogne Blanc, damit ich da 2 Flaschen vom Grand Cru oder so irgendwas kriege, damit es dann liegen bleiben kann. Ich finde, dass das Schönste ist, wenn du coole Flaschen Wein zu Hause hast, die Freude machen. Die Freude machen, egal ob mit der Frau auf der Couch oder mit Freunden am Balkon. So, das ist ja eigentlich das, was wir hier im Laden ja auch wollen. Wir wollen, dass die Leute eine gute Zeit mit Wein haben und nicht, dass sie irgendwie, keine Ahnung, dass das so zu einem extremen Business wird.
Wobei wir im Laden, wenn ich da kurz einschalten darf, im Laden denken wir schon auch ein bisschen in die Zukunft. Also wir haben jetzt auch schon angefangen, einen Reifekeller aufzubauen seit Tag 1 und es wird natürlich immer nach Gefühl entschieden, was da reinkommt. Aber da liegen jetzt auch schon einige Flaschen drin für die Zukunft. Aber das ist, würde ich jetzt auch nicht das Sammeln bewerten, sondern einfach als in die Zukunft denken und dann auf die Karte hauen. Damit die Gäste, Gastronomen und Co. einfach eine geile Weinkarte und auch ein bisschen gereifter haben.
Wenn ihr euch gegenseitig beschreiben müsstet, welcher Wein wäre der andere?
Also oh du zuerst. Das ist so eine richtige Hochzeitsfrage.
Ja, wir sind viele haben schon immer gedacht, dass Markus und ich zusammen sind. Also ich nicht. Echt? So, wir sind beide sehr happy verheiratet.
Ja. Was auch nichts heißt, gell, aber
macht die Illusion vieler anderer nicht kaputt.
Ja, genau. Doch, muss ich im Keim ersticken.
Okay, Markus, welcher Wein wärst du? Um den anderen nicht zu...
Also mich selbst? Oh mein Gott, das finde ich...
Damit wir nicht in die Hochzeitsmodalitäten reinkommen.
Achso, ja, ist gut, ja.
Es ist schwierig, die Frage.
Ich beschreibe Markus mal. Also Markus wäre an 3 Tagen die Woche, wäre Markus irgendein Beaujolais von Metra, weil er an 3 Tagen irgendwie immer noch ein bisschen in seiner Naturweinwelt in London lebt. Wäre an 3 Tagen die Woche richtig, richtig geiler, guter Blaufränkisch vom Moritz aktuell. Und an einem Tag der Woche wäre eine Kombination aus Syrah, Pinot aus dem Burgund und Champagner.
Soll ich jetzt fragen, welcher der eine Tag ist, wenn er frei hat?
Und ja, das ist keine Ahnung.
Immer Sonntag, Tag des Herrn.
Sehr schön.
Ich mache das ein bisschen tiefgründiger nach Charakter.
Ich fand das schon ganz schön tiefgründig.
Stefan,
ich fand das nicht schlecht.
Ich würde ihn als Cabernet Franc beschreiben, den Stefan, weil einerseits kann er ein sehr feiner, eleganter Herr sein und 3 Stunden später mit genügend Alkohol im Kopf kann er richtig bäuerlich mit Ecken und Kanten sein und auf die Schnauze hauen. Und das kann Cabernet Franc teilweise von der gleichen Flasche in unterschiedlichen Abständen oder unterschiedliche Cabernet Francs natürlich.
Aber Loire oder...
Ja, ich würde es Loire sagen, ja. Also ich trinke quasi
Cabernet Franc. Wo gibt es noch guten Cabernet Franc?
Ja, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber winzermäßig, ja.
Argentinien.
Aber ich bin an der Loire unterwegs, ja.
Wir haben uns ja im Wald auf ganz nur Europa. Das ist die einzige Grenze, die wir uns setzen, ist Europa.
Aber da seid ihr auch ganz schön freigeistig. Also ihr habt ja auch so Slowenien und solche Sachen. Also ihr versucht es ja nicht auf dieses Kerneuropa zu beschränken.
Nee, alles verschmeckt.
Ja.
Hauptsache, es kommt nicht aus Übersee.
Okay. Weil Hat das ethische Gründe oder hat das, weil ihr denkt, in Europa gibt es genügend guten Wein oder?
Ja, wir denken halt auch küchentechnisch von unserem Konzept so und von dem Gasthausgedanken. Also wir haben jetzt keine Wüsten-Erdäpfel aus Dubai da. Jetzt brauche ich auch keinen fetten Cabernet aus Napa Valley auf der Karte. Mhm. Das ist da wirklich ein ganz einfacher Ursprungsgedanke, wie wir unser Konzept geschrieben haben, küchentechnisch und es soll nichts dogmatisch sein bei uns, aber küchentechnisch wollen wir einfach regional sein, saisonal sein und beim Wein wollen wir auch eher, sagen wir mal, regionaler in Sachen alte Welt denken.
Okay.
Obwohl es viele Winzer gibt, die wir gerne auf der Karte hätten von der neuen Welt, aber wir haben einfach gesagt, wir bleiben in der alten Welt.
Ist aber auch keine persönliche Aversion, dass ihr sagt, keine Ahnung, Südamerika ist Schrott oder Australien.
Ganz und gar nicht.
Nein, nee, okay, ja. Ich liebe Kalifornien und ich hätte so gern richtig geile Cabernets, weil die einfach geil reif werden, weil das immer cool ist, weil die in den seltensten Fällen sind die nach 20, 30 Jahren oxidiert. Das pfeift immer, das sind herausragende Weine. Hm. Aber die haben halt gesagt...
Ich bin dann eher so naturweinmäßig in, sagen wir mal, kühleren Ecken in Australien und auch ein bisschen Südafrika unterwegs, was ich privat auch gern mal trinke, aber ich brauche es jetzt nicht auf unserer Waldsweinkarte.
Wo endet bei ganz euch die Grenze? Ansatz. Also ist das nur alte Welt, keine Ahnung, Burgund, Bordeaux, Österreich, tralala, oder ist es auch Ungarn, Bulgarien?
Wir sprechen von Europa.
Also dann Gesamteuropa?
Genau.
Ja. Genau, wenn es was Cooles aus Ungarn gibt, kommt es auf die Karte, wie die Sachen vom Weniger. Wenn es was Cooles aus Slowenien gibt, wie das ganze Zeug vom Großmichi, kommt es auf die Karte. Wenn es irgendwas total Witziges aus Bulgarien geben sollte, was ich noch nicht getrunken habe, kommt das genauso auf die Karte.
Ja.
Was ist für gibt es Cooles aus Bulgarien?
Ich habe noch nie was gefunden.
Also ich finde auch so Osten, das ist schon wirklich schwierig.
Leider ja, aber ich glaube, wir kennen das teilweise noch nicht. Also ich halte die Weinszene im Allgemeinen, auch Weinbars und so weiter, schon für also wahnsinnig am Aufblühen seit 5 oder 7 Jahren, was man dort hört, mitbekommt. Aber so steht und fällt oftmals entweder mit eigenen Reisen, was die wenigsten tun, oder mit Importeuren. Und darauf konzentriert fokussieren sich die wenigsten. Und dann hat man oftmals, glaube ich, das Problem, dass... Wenn du Sachen aus Ungarn, Bulgarien, Rumänien etc. Bekommst und du hast Top-Sachen, sind die halt preislich im mittleren zweistelligen Bereich. Und da überlegen sich viele, trinke ich dann doch lieber einen Österreicher, einen Franzosen, Spanier, Italiener, Portugiesen etc. Oder nehme ich das? Und dazu, also ich persönlich finde, oftmals ist es beim Wein so, dass man den Wein richtig greifen kann, wenn man ihn versteht, wenn man manchmal auch den Hintergrund hat. Man kann den Wein zwar fühlen und fühlen, ob er einen gut tut oder nicht gut tut, aber so die ganze Tiefe, wie bei der Kunst auch. Also manchmal sagst du ja auch naive Höhlenmalerei, bis jemand sagt Picasso und sagst, ah. Oh. Und so ist beim Wein ja manchmal auch, dass man dann versteht, was so der Lebensweg des Weines ist. Und da fehlt uns, glaube ich, das Wissen um Ungarn, Bulgarien etc.
Definitiv, da bin ich bei dir. Aber man entwickelt sich auch mit dem Alter, man wird engstirniger, würde ich jetzt nicht sagen, aber man der Geschmack wird, sagen wir mal, ich nehme jetzt mal wieder das Wort fokussierter her. Mhm. Man trinkt auch privat, also ich merke es bei mir, ich habe früher auch wild zu Grapeszeiten auch wild privat eingekauft. Das wird auch alles, sagen wir mal, das grenzt sich alles auf ein paar Regionen ein und dann vielleicht noch ein paar Winzer aus anderen Regionen natürlich, die grandios sind. Aber dadurch, dass auch bei uns, sagen wir mal, der Konsum weniger wird, konzentriert man sich halt auf das, was man wirklich liebt und was man gern trinkt. Und das sind halt die paar Regionen auf der Welt. Und das ist bei uns auf der Weinkarte so oder privat auch so.
Und wird man dann fokussierter oder wird man, hat man mehr ein Sicherheitsdenken, dass man sagt, wenn ich dann heute Wein trinke, dann muss es, oder darf es kein Risiko sein oder wird man einfach verbohrter oder kriegt man mehr Scheuklappen?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus allem, was du erwähnt hast gerade. Also Scheuklappen sind jetzt übertrieben. Wir sind jetzt noch keine 70 Jahre alt.
Zusammen schon, fast.
Zusammen fast, ja. Ich glaube, es ist eine gute Kombination aus. Man will wieder klassischer werden, aber es muss eine gute Kombination sein aus Natur. Dann natürlich biodünn und wie es hergestellt ist, das ist uns natürlich auch wichtig, auch wenn wir es nicht bei allen Produzenten, die wir haben, unterschreiben können, das wissen wir. Also der Herstellungsprozess ist uns wichtig. Dann natürlich, man hat die paar Rebsorten und wenn man in die Weinwelt reinwächst, dann kannst du wahrscheinlich auch unterschreiben mit logischerweise Burgund, Rhône, Piemont, für uns zählt Burgenland auf alle Fälle mit dazu. Wenn du unsere Weinkarte mal angeschaut hast, ist ein großer Fokus auf Blaufränkisch, weil es für uns, und das ist wirklich kein Spaß oder Übertreibung, mitunter die größte Rebsorte ist. Und es hat so ein enormes Potenzial, was die Welt, sage ich mal, Gott sei Dank noch nicht erkannt hat, weil sonst wären die Preise nicht dort, wo sie jetzt sind, sondern viel weiter oben. Mal schauen, ob sich das ändert, aber wir sind in der Arbeit dran, dass Blaufränkisch noch bekannter wird und die Gäste haben wir, also wir verkaufen viel guten Blaufränkisch und das wirklich nicht wenig, also was wir an Blaufränkisch-Bestellungen haben, das muss uns mal wer nachmachen und da sind wir einfach stolz drauf, deswegen gehört der Burgenland auch auf alle Fälle mit dazu.
Ist es Burgenland oder ist, denkst du, diese Rebsorte würde analog im Baden-Württembergischen Ähnliches erbringen?
Ganz dünnes Eis daher, dünnes
ich,
Eis.
Ich breche gern ein, also von dem her. Es ist in der Tat eine Frage, es ist ja mehr oder weniger eine, ihr erwähnt ja die Rebsorte, aber ist es die Rebsorte oder ist es die Kombination aus Burgenland und
Winzer? Es ist die Kombination aus der Rebsorte, genau, Rebsorte, Region und Winzer. Das, aber gut, das ist quasi überall so.
Ja,
und ich habe jetzt genauso scheiß Winzer und
ich habe da jetzt leider nur gefährliches Halbwissen, aber ich glaube ja schon, dass wenn wir es jetzt mit dem Lemberger vergleichen, dass das ein bisschen anderes Gen oder Genmaterial oder dass andere Klone sind, oder?
Das ist auch, ja sind andere Klone, das zum einen, zum anderen, aber es gibt ja auch einige, die Blaufränkisch gezielt anpflanzen, sei es in der Pfalz, sei es, keine Ahnung, hier in Sachsen, Baden-Württemberg. Ja. Daher versucht man das schon und da einfach die Frage als Blaufränkisch-Fans, wie interpretiert ihr das oder wie seht ihr das?
Ich glaube, dass wir da auch vielleicht dem Blaufränkisch gegenüber einen ganz, ganz leicht ungesunden Nationalstolz haben, aber die Rebsorte ist so groß, ich kann mir schon auch vorstellen, dass das, wenn das vom richtigen Winzer in einer anderen Region angebaut werden würde, dass das ähnlich grandiose Qualitäten erzeugen könnte.
Definitiv. Aber wir sind uns noch nicht sicher, weil wir haben, wenn wir es jetzt vergleichen wollen, und wir haben schon viel auch probiert zu Grapes-Zeiten von Lemberger und Co. oder auch Blaufränkisch gibt es ja auch in Deutschland. Wenn wir es mit den Größen aus unserer Heimat vergleichen, kommt es einfach noch nicht dran. Aber vielleicht haben wir auch nicht das Richtige probiert. Ich lasse es jetzt einfach so im Raum stehen.
Ja, die Offenheit muss man auch wahren. Ich finde es ohnehin großartig, dass man eure Karte online einsehen kann. Ich finde das zu schade, wenn das nicht der Fall ist. Also daher immer mit dem, muss ja auch nicht immer super tagesaktuell sein, aber dass man einfach schon...
Du, das funktioniert auch gar nicht. Wir haben 1200 Positionen drauf. Ich habe es vor kurzem gezählt. 1200 Positionen drauf und es sind tagtäglich 5 bis 12 bis 15 Positionen aus. Es kommen wöchentlich wieder 10 bis 100 neue Positionen drauf, es würde gar nicht funktionieren, außer es sitzt wer täglich an der Weinkarte und datet sie ab und ladet sie hoch, aber das wollen wir nicht und das können wir nicht. Und aber sie ist online, das ist uns auch sehr wichtig, weil wenn wir am Anfang gesagt, wie wir eröffnet haben und die Website geschrieben haben, okay, wie sind wir privat unterwegs und wenn wir essen gehen, wir wollen immer die Weinkarte online sehen. Und wenn nicht, schreiben wir dann dem Sommelier oder dem Restaurant und oder der Weinbar und wollen die Weinkarte haben.
Nee, finde ich auch vernünftig.
Deswegen, und das ist, wie hast du das früher gemanagt, Silvia?
Ich habe sie leider nicht online gehabt. Ich fand das aber auch selber schade, aber mehr oder weniger aus dem Hintergedanken heraus, weil ich es technisch nicht lösen konnte, die einigermaßen aktuell zu haben. Aber ich fand's schade und find's gut, wenn es jemand macht.
Weil ich, also wie Marco schon sagt, also wenn wir irgendwo unterwegs sind und ich hatte mal das Beispiel, warum ich denn jetzt die Weinkarte anfordere, so das wäre untypisch, so wenn ich im Restaurant sitze, würde ich sie ja eh bekommen. Und dann immer so, hey, du, als Gastronom hast du doch in der Regel keinen Nachteil davon, wenn deine Karte online ist. Hm. Klar hast du immer schwarze Schafe dabei, die dir irgendwas aus dem Keller klauen wollen.
Ja, das ist ja, auf der anderen Seite ist es auch schön, wenn die Sachen getrunken werden. Also bei mir war es noch nicht mal die Angst vor Rosinenpicker. Ist ja manchmal auch das Spiel dabei, oder dann wird die Karte mit einer anderen Aufmerksamkeit gelesen, oder
ich glaube, der Stefan meint auch die Leute, die dann wirklich die Flaschen vom Keller klauen.
Also, ach so, okay,
nein, stimmt. Diebstahl.
Ja, Diebstahl. Gibt's ja auch schon prominente Beispiele in
Deutschland. Ist ja wirklich ein aktives Thema, ja.
Aber ich habe auch zum Stefan am Anfang gesagt, weil er meinte, soll man das wirklich machen? Und ich gesagt, du Stefan, das sind solche Füchse heutzutage, die das planen. Die planen das akkurat. Die kommen auch zu uns ins Restaurant, schauen sich die Weinkarte an, egal ob es jetzt online ist oder nicht. Wenn sie das wollen würden, dann werden sie das auch machen. Egal, ob der jetzt online ist oder nicht. Und auch zu Grapes-Zeiten hat man schon online mit DAC drauf und kann natürlich immer passieren. Aber ich glaube, das wird die Leute jetzt nicht abhalten, wenn sie nicht online ist. Hm.
Ist eure Karte langweiliger geworden und wart ihr früher wilder, wenn ihr sagt, ihr seid fokussierter? Oder hat es einfach nur eine andere Qualität? Ich will euch nichts in den Mund legen.
Wir waren impulsiver, würde ich mal sagen. Also wir haben Sachen probiert und sofort gesagt, okay, ab auf die Karte, es ist geil, auch wenn es nur eine Position ist. Und wir sind mittlerweile einfach der Überzeugung, wir müssen hinter dem Haus stehen, hinter dem Winzer stehen. Ich brauche jetzt auch keine Lügen verbreiten. Wir kennen auch nicht jeden Winzer persönlich. Aus Deutschland, Österreich kennen wir jeden persönlich, aber aus Frankreich, Italien nicht. Aber wir wollen hinter dem Haus stehen und nicht nur eine Position auf die Karte nehmen. Natürlich, es kommt hier und da vor, wenn man von Rahn Winzern jetzt genau eine Position angeboten bekommt, dann nehmen wir die auch, aber sonst, du kennst unsere Weinkarte, ist da schon mittlerweile nach 1,5 Jahren eine Tiefe da, die wir weiterhin aufbauen wollen. Sei es jetzt bei Blaufränkisch, sei es jetzt bei Winzern, Rebsorten spezifisch, regionsspezifisch, wir wollen den Gästen eine Tiefe geben. Und das suchen auch wir, wenn wir essen gehen. Ich will sehen, dass der Winzer hinterm Reine Krutzl aus dem Südburgenland stehen und 8 Jahrgänge Perwolf und 8 Jahrgänge Eisenberg drauf hat, weil er einfach die Weine geil findet und das Haus und den Winzer. Und das ist eigentlich jetzt unsere Philosophie. Und früher haben wir eigentlich wild auf die Karte gehauen. Boah, das ist geil, das ist Natur, das ist funky oder auch klassisch beides.
Ja, und was wir jetzt schon machen, weil es unsere eigene Kohle ist, wir hinterfragen schon jeden Wein, okay, macht das bei uns Sinn? So macht Sinn, irgendein Natur, keine Ahnung wo, Maische vergorenes aus Sizilien für 300 Euro auf die Karten nehmen?
Sprichst du da einen Einkauf von mir an, oder?
Scheiße, na, entschuldige, na.
Weil da haben wir was auf der Karte, ja.
Wir haben, Markus und ich scherzeln hin und wieder, dass so der eine fragt den anderen halt so, was ist die größte Leiche bei uns im Weinkeller, die du eingekauft hast oder die ich eingekauft habe? Und ich kann da leichter scheißen aktuell, weil Markus ja den Einkauf macht. Das heißt, von mir gibt's relativ wenig Leichen. Markus hat ein sehr, sehr gutes Weingut, Gabrio Bini, aus dem südlichen Italien eingekauft, und das Zeug ist halt teuer as fuck. Und das ist das einzige Weingut, von dem wir noch nicht eine einzige
Flasche haben. Das hätten wir auch mal aufreißen können, weil selber mal, ja. Aber ja, an alle Gäste, die jetzt vielleicht mal zuhören in der Zukunft, sauft das mal.
Das ist super.
Große Empfehlung, ja. Also
von meiner Seite. Ihr kriegt von Stefan auch einen Rabatt, ja. Also,
ja. Und ein kleines Smiley auf die Rechnung.
Ja, und da bleibt das Probeschluckerl auch in der Flasche, weil ich es nicht kosten will. Nein,
warum hat keiner Sizilien auf der Uhr? Also selbst auf italienischen Weinkarten findet man ganz, ganz selten Sizilien. Das größte italienische Weinanbaugebiet. Wobei ich es total interessant und amüsant finde, dass je nachdem, wo man recherchiert, die Angaben über die Größe des Weinbaugebietes wahnsinnig schwanken. Ich habe Informationen gefunden, wo es mit 150.000 Hektar, also weitaus größer als die Rebfläche in Deutschland, verschiedene sagen 112.000 Hektar. Die für mich glaubwürdigste Quelle skizzierte die Anbaufläche so um die 100.000 Hektar, wenn man die Daten aus dem Jahre 2022 nimmt. Was jedoch Fakt ist, es ist das größte italienische Weinanbaugebiet. Was ich aber interessant fand, dass in der Tat nur ein Viertel der dort produzierten Weine auf Sizilien abgefüllt werden und als sizilianischer Wein verkauft werden. Und das, wo die Bedingungen doch so optimal auf dieser Insel für sehr hochwertige Weine sind. Und dass das möglich ist, dass großartige Weine auf Sizilien entstehen können, dafür steht das Haus Foido Arancio. Bei Foido Arancio werden natürlich qualitativ sehr hochwertige Weine erzeugt. Und das überrascht nicht selten zu vergleichsweise sehr günstigen Preisen. Natürlich umfasst die Palette der angebauten Rebsorten traditionelle Rebsorten wie Anzornica, Grillo, Nero d'Avola, aber eben auch Modernisten, internationale Rebsorten wie den Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot oder Syrah. Besonders auffällig bei Foido Arancio sind die künstlerischen Etiketten, die jede Flasche zieren. Sie erinnern an die mediterrane Fliesenkunst und lassen den Anspruch erkennen, den diese Weine erheben. Und somit kann nicht nur die Qualität der Weine, sondern können diese auf allen Ebenen als Kunstwerk betrachtet werden. Die Weine aus dem Hause Foido Arancio stehen auch bei Kritikern sehr hoch im Kurs. Seit der Gründung 2001 hat das Unternehmen jedes Jahr zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Darunter beispielsweise mehrere bei der Berliner Wine Trophy, der Secura Women's Wine Awards, des Mundus Vini oder des internationalen Wine Challenge. Hervorzuheben ist dabei, dass die Preise an alle Erzeugnisse von Foido Arancio gehen und nicht nur an die absoluten Top-Weine. Nicht zuletzt dadurch lässt sich der Anspruch des Herstellers an exzellente Qualitäten erkennen. Moderne Weinbautechnologie trifft auf Tradition. Und ein perfektes Beispiel für die Besonderheit der Weine aus dem Hause Foido Arancio ist der Canto d'Oro Reserva aus dem Jahre 2021. Hier wird die sizilianische Weinwelt mit der großen Weiten verbunden. Schon das Etikett des Canto d'Oro vermittelt, was wir gleich erwarten dürfen. Dieser opulente Rotwein ist eine Symphonie. Diese Cuvée vereint die autochthone Rebsorte Nero d'Avola mit dem internationalen Klassiker Cabernet Sauvignon. Der Nero d'Avola durfte für 8 Monate in französischer Eiche, der Cabernet Sauvignon für 12 Monate in Barriques reifen, bevor sie miteinander vermehrt wurden. Eine perfekte Kombination, denn wir haben auf der einen Seite einen Strukturgeber, der dem Wein eine gewisse Ernsthaftigkeit, ein Fundament zugesteht, auf das der Nero d'Avola mit seinen Aromen an Wildbeere, Kirsche, Zedernholz wunderbar bauen und uns faszinieren und begeistern kann. Und ja, das kann dieser 2021er Canto d'Oro Reserva aus dem Hause Foido Arancio aus Sizilien. Und auf Foido Arancio legt man sehr viel Wert darauf, die sizilianische Heimat zu schützen, um die Zukunft des Weinbaus in dieser Region zu sichern. Bereits ein Jahr nach der Gründung wurde das Unternehmen für sein Umweltmanagement zertifiziert. Weinanbau kann nur dann nachhaltig sein, wenn sich die gesamte Produktion auf dieses Verfahren einlässt. Konkret zeigen sich diese Maßnahmen in den verschiedenen Produktionsschritten. Wasser ist ein knappes Gut im Süden Siziliens. Foido Arancio hat ein System zur Wasserspeicherung installiert, das aus 7 künstlichen Seen mit einem Fassungsvermögen von 900.000 Kubikmetern besteht. Das bedeutet, dass das Unternehmen auf keinerlei künstliche Bewässerung angewiesen ist. Die Rebstöcke profitieren vielmehr von einer Tropfenbewässerung, die Wasser mit modernster Computertechnik zu den Standorten mit Bedarf bringt. Eine biologische Kläranlage kümmert sich zudem um die Abwässer. In den Kellern benötigen die Winzer zur Reinigung oftmals warmes Wasser. Dieses erzeugt Foido Arancio mit Sonnenkollektoren und einer Photovoltaikanlage. Ein wichtiger Punkt für den nachhaltigen Weinbau ist auch die Frage der Schädlingsbekämpfung. Das Gut setzen auf Nützlinge oder Pheromone, die sogenannte Verwirrmethode, die Insekten an der Fortpflanzung hindern soll. Zudem kümmert sich das Team rund um das sizilianische Anwesen und die heimische Flora und Fauna. Die Tuffsteinbrüche von Foido Arancio wurden gerettet und die Arbeiter bemühen sich darum, die Erosion des Terroirs zu verhindern. Das alles nützt nicht nur der Umwelt, sondern trägt auch dazu bei, dass die Reben beste Bedingungen vorfinden und die Weine einen unverkennbaren Geschmack entwickeln. In den 90er Jahren gab es eine komplette Umwandlung im sizilianischen Weinbau. Eine europaweite Anerkennung und einen absoluten Aufschwung für diese Weine. Und genau hier beginnt die Geschichte von Foido Arancio. Natürlich wurde das Weingut nicht zufällig in Sambuca di Sicilia aufgebaut. Es entstand nach dem Vorbild eines klassischen sizilianischen Anwesens, dem Balio. Hier eine Kellerei inmitten von Weinbergen durch die Nähe zu Afrika, welches nur wenige hundert Kilometer entfernt liegt, kann man sich vorstellen, dass Sizilien sich auf keinen Fall über zu wenig Sonnenstunden beschweren kann. Umso spannender ist es, hier ein Weingut zu etablieren, das auf nachhaltige Produktion setzt. Wassermangel ist ein großes Thema auf Sizilien. Und so machen zwei weitere Faktoren das riesige Anwesen im Tal von Agrigent zu etwas ganz Besonderem. Die Reben treffen auf optimale Bodenverhältnisse. Lehm sorgt dafür, dass die Rebstöcke sowohl Feuchtigkeit speichern, als auch auf Nährstoffe zurückgreifen können. Auf einer Rebfläche von ca. 600 Hektar baut Foy de Arancio seine nachhaltigen Weine an. Pro Hektar wachsen hier nur etwa 4500 Reben. Neben dem Terroir ist es die Pflege und der Ausbau in den hochmodernen Kellern, die die hohe Qualität dieser sizilianischen Weine ausmachen. Der namhafte Önologe Carlotto Rostatella gibt seinen Wein einen ganz eigenen Charakter und vermag es, die Besonderheit der sizilianischen Weine ins Glas zu zaubern. Und diese begeistern. Vielen Dank dafür. Und noch ein ganz großes Dankeschön dem Handelshaus Segnitz. Wie wichtig ist für euch Weinservice im Laden? Also Gläser, dekantieren, karaffieren, bla bla bla.
Du, also, oder ja. Gar nicht. Wenn ich das beantworten darf, ist dieses große Zelebrieren und dieses ewig Zeit nehmen, das machen wir eigentlich gar nicht mehr. So, was schon wichtig ist, natürlich die Gläserwahl. Wir arbeiten ausschließlich mit Zalto, außer bei den Karaffen. Mhm. Und jetzt muss schon ein gescheites Glasl da sein, es muss die Karaffen da sein, wenn's der Wein braucht, es muss dekantiert werden, wenn's Depot hat, das gehört schon alles dazu. Aber das ist jetzt alles so devot und so.
Aber uns ist schon wichtig, es werden schon Gläser oft auch aviniert oder,
ja, ja.
Wir haben alles dafür, gutes Setting, aber ich glaube, es macht uns nicht das zu besseren oder schlechteren Sommeliers, um das jetzt so zelebrieren. Wir sind Gott sei Dank ein Laden, es brennt bei uns am Abend oder mittags. Mhm. Wir haben oft gar nicht die Zeit. Also es kommt natürlich immer ein Sommelier oder einer von uns an den Tisch und dann gibt es eine Weinempfehlung. Die Weinkarte wird quasi eh nie aufgeschlagen, muss ich ehrlich sein, außer von ein paar Freaks. Die meisten sagen, ey, du bring uns was. Mhm. Und was witzig anzusehen ist so in den letzten Jahren, wie sich, ich spreche jetzt nur von Stefan und mir, aber wie sich das auseinanderentwickelt. Jeder schätzt Weine anders ein. Brauchen die jetzt Luft? Brauchen die keine Luft? Das ist eine enorme Gefühlssache und da würde ich in Stefan auch nie reinsprechen. Außer er würde mich mal fragen, aber der hat genug Erfahrung, dass er das so managt, wie er das meint und ich genauso. Und unsere Leute auch, also wenn ich unseren Mitarbeitern auch zuschaue hier und da, wie sie Weine karaffieren oder welchen Wein sie karaffieren, dekantieren, belüften, dann finde ich das super. Die sollen das selbst entscheiden. Dem Wein will es jetzt nicht schaden, außer er ist aus die 40er Jahre und braucht jetzt keine Luft und wir stürzen in die Karaffe rein. Aber sonst schadet das eigentlich dem Wein nicht. Jetzt sagen wir mal in den meisten Fällen. Und ich finde das eine schöne Sache. Das muss jeder selber entscheiden. Bei uns im Team natürlich, die Mitarbeiter fragen uns öfters, aber der Stefan wird mich jetzt nicht fragen, du meinst, braucht das Luft oder nicht. Bei uns wird jeder Wein probiert und danach wieder wird eingeschätzt, okay, karaffieren wir jetzt den Wein oder nicht? Oder brauchen wir jetzt die Bordeaux-Gläser
oder
die
Burgunder-Gläser? Ich glaube, das prinzipiell zu wenig dekantiert oder zu wenig belüftet. Ich nenne es mal belüften. Das ist ja der offizielle Ausdruck dafür. Ich glaube, dass zu wenig belüftet wird in der Gastronomie. Keine Ahnung, aber ich würde jedes deutsche große Gewächs eigentlich immer eine Karaffe hauen, außer es ist halt schon ein bisschen reifer. Ich glaube, dass den Weinen in der Gastro tendenziell zu wenig Luft gegeben wird, wie zu wenig.
Bin ich ganz toll bei dir. Ich glaube, das hat aber auch oftmals praktischere Gründe insofern, dass viele nicht die Möglichkeit haben, Dekanter zu kühlen. Also weil sie keine Eiskühler haben oder weil, keine Ahnung, kein Platz im Kühlschrank und eine Flasche lässt sich eher wegstellen. Wäre für mich eine Begründung darin, vielleicht noch nicht mal die Wissenssache, aber ja, ich finde auch, dass viel, viel, viel zu wenig belüftet, karaffiert wird.
Und ich finde das schon auch immer, keine Ahnung, also ich belüfte halt extrem gern, weil ich mir dann halt wirklich so, dann muss ich mir 4 Minuten am Tisch Zeit nehmen und kann runterkommen und bin dann halt nur bei dem einen Gast oder an dem einen Tisch. Und das ist auch so eine Wertschätzung dem Gast gegenüber, finde ich so. Dann nehme ich mir nur die Zeit für ihn. Und egal, ob das ich mache das auch null preisabhängig so. Ich mache, ich sag nicht so, okay,
die Flasche das ist Bullshit. Also das machen wir gar nicht.
100 Euro und das muss jetzt belüftet werden oder die Flasche kostet 40 Euro und hey, das ist ja so billig, so das braucht's nicht. Aber ich glaube, dass es oft einfach dem fehlenden Wissen vom Personal geschuldet ist oder auch dem nicht vorhandenen Wunsch von den Gästen, dass es gemacht wird.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben jetzt keine Anaconda oder Cobra-Karaffen von diversen Produzenten und die hatten ein eigenes Regal bei uns, also den Platz haben wir nicht, wir sind da schon pragmatischer und haben so Liter Quetschkaraffen, die belüften. Und ja, das Thema ist enorm wichtig, finde ich. Und wir haben alles da an Hardware und auch an Know-how. Also ich glaube, die Mitarbeiter, die Gäste werden gut von uns beraten. Zu Hause bin ich eher ein Slow Oaks-Fan, muss ich ehrlich sagen. Also zu Hause karaffiere, dekantiere ich jetzt nicht so viel, weil ich einfach weiß, okay, wenn wir am Abend saufen mit Freunden, dann werden sie 5, 6, 7, 8 Flaschen. Dann weiß ich meistens schon, was ich aufreiß, bevor die kommen. Und die Zeit gebe ich dem Wein dann lieber in der Flasche. Außer ich brauche schnell Luft und die meiste Entwicklung passiert eben Glas. Aber ja, komplexes Thema mit viel Gefühl.
Finde ich, und wie eben vorhin erwähnt, oftmals vernachlässigt. Ja, mir geht's genauso. Zu Hause karaffiere ich auch viel, viel weniger. Und ich liebe es auch zu Hause, mir die Sachen schon vorzunehmen und vorher oder morgens aufzumachen und da einfach vorzubereiten und sich damit eben auch auf den Abend zu freuen, das Ganze nochmal anders zu zelebrieren. Also da bin ich komplett und total.
Und oft haben wir auch die Zeit nicht. Also wir haben ja Gott sei Dank auch ein paar Gäste, die durch die Online-Weinkarte abchecken, okay, ich will jetzt einen Wein trinken und ich weiß, der braucht Luft, der hat auch die gewisse Ahnung von dem Wein dann oder von dem Produkt und weiß, okay, Jungs, bitte, ich kenne euch oder ihr kennt mich, ich komme, reißt den Wein bitte auf. Und das machen wir dann natürlich auch. Wir wollen, dass der Gast dann die perfekte Experience hat mit dem Wein und reißen die dann auch ein paar Stunden früher auf. Also das ist bei uns auch kein Problem.
Aber auch wenn man es dann karaffiert, ist sehr, sehr stark drin.
Bitte?
Dem Rauer ist da sehr stark drin. Der schreibt immer vorher, was er haben will. Das wird aufgerissen und hat da wirklich einen perfekten Wein. Der ist da echt, echt smart.
Ja, zu Grapes-Zeiten schon immer, ja.
Ja.
Macht ja auch Sinn. Also, und was ihr schon erwähnt habt, die vier Minuten extra, in denen man sich mit dem Gast austauschen kann, das ist also ein solches on top, was man, also man muss die Zeit dann auch nutzen, muss in die Kommunikation gehen, was über den Wein erzählen, was, keine Ahnung, zum Wetter oder was auch immer, aber da einfach die
Mehrheit. Es ist dann, wie du sagst, völlig egal, worüber du redest. So, es ist so, keine Ahnung, ich finde das schon immer cool, dass man einfach sagt, so, hey, dann kann hinter mir die Welt untergehen, aber es ist für mich groß wichtiger, dass der Wein in die Karaffen kommt.
Ja. Was würdet ihr sofort wegschmeißen, wenn ich es euch schenken würde? An Weintools? Thermometer?
Belüftung. Auf alle Fälle, ja. Bitte hau mich. Wirklich, du hast wirklich einen Punkt bei mir getroffen. Weil wir hatten zu Grapes-Zeiten auch schon einen Gast. Den Namen erwähne ich natürlich nicht. Aber der kam immer mit seinem Thermometer und das hat mich wirklich mit der Zeit in Rage gebracht, weil ich mir denke, mein lieber werter Herr, ich habe die Temperatur im Griff. Alles in Ordnung. Aber das ist ein Ding, das würde ich wirklich, das würde ich wegschmeißen oder irgendwie in den Arsch schieben, wenn ich das so sagen darf. Platzig.
What the chicken?
Das wird nicht benötigt. Definitiv nicht benötigt. Ja.
Ich würde diesen Aufsatz für eine Karaffe, wo es dann den Wein durchschießt und der irgendwie den Schwefel absorbieren soll, das würde ich dir um die Ohren werfen. Da gibt's so ein Ding.
Kenn ich gar nicht.
Kennst du das?
Nee. Kenn ich Gott sei Dank nicht.
Ja, das ist so eine bauchige Karaffe. Ja, ja. Das ist so eine bauchige. Ich glaube, du steckst doch zuerst auf den Flaschenhals und haust dann das irgendwie in die Karaffe und das soll irgendwie den Schwefel reduzieren und somit bekömmlicher sein und dem Kater am nächsten Tag vorbeugen.
Ist ja irre.
Ja.
Wow. Sachen gibt's.
Oder den Totenkopf-Karaffe. Weil die so viel Ausbuchtungen hat, dass es mehr Oberfläche gibt und keine Ahnung.
Wir haben hier tatsächlich eine, ich sag's sehr formal, eine Peniskaraffe. Die habe ich mir mal eingebildet. Die ist auch wirklich sehr schön, wird leider nicht benutzt. aber die würde ich auf keinen Fall wegschmeißen. Sonst diese Drop-Stops finde ich in der Gastronomie wirklich lächerlich. Also ohne jetzt irgendeinen Kollegen anzugreifen, aber sie werden auch in der Gastronomie häufig genutzt. Und ich denke mal, für Verkostungen sind sie wirklich geil. Für Verkostungen macht das schon Sinn, wenn du jetzt gleichzeitig irgendwie 20 Leuten einschenkst. Aber in der Gastronomie hat das nichts verloren.
Na, meines ich glaube, Erachtens. Das ist da weniger um die Einschenkqualität. Also sprich, dass man nicht tropft, sondern bei Korken, wenn da Schmierreste oder Klebereste noch am Rand des Flaschenhalses sind, dass die überspült
werden. Ja, dann nehme ich eine Serviette. Ja.
Dass man es innen sauber
also, wenn ich gereifte Weine aufmache, jetzt mit einer Weinfeder oder mit meinem Korkenzieher oder mit einem Durand, dann wische ich da natürlich auch mit der Serviette in den Flaschenhals rein und dann ist das auch erledigt.
Da haben wir eine
Schulung. Da bin ich vielleicht pragmatischer.
Ja. Ja. So lernt man's.
Gibt's für euch ein Thema neben dir oder gibt's für euch ein Getränk, was ihr mit Wein vergleichen würdet? Also ihr trinkt auch kein Bier. Hebt ihr das mit Wein auf eine Stufe oder sagt ihr, Wein ist einzigartig? Oder Tee oder Cola, Zero also, oder was auch immer?
Ich muss sagen, Bier ist uns natürlich wichtig und da spreche ich jetzt nicht das Wirt, aber als alkoholliebender Mensch lieben wir Bier, sei es jetzt zum Starten, egal wo wir essen gehen, es gibt immer ein Bier zum Starten, es gibt immer ein Bier zwischendurch, es gibt immer ein Bier danach. Also Bier ist schon wichtig. Also
ja, aber hat weit nicht die Emotionalität, wie es Wein hat. Es ist halt ein Durstlöscher ja. Und man trinkt es halt, weil man halt Bock auf irgendwas was Herbes oder auch man darf ja den Gesundheitsaspekt beim Bier niemals vergessen. Bier ist ja basisch und ist sehr, sehr gut für den Bauch. Gerade beim erhöhten Weinkonsum, der viel Säure hat, ist natürlich ein Bier. Kann man immer gut dem Ehepartner erklären, dass man irgendwie nur Bier trinkt, damit das basisch gegen die drei Flaschen Wein wirkt, die man davor getrunken hat. Aber ich finde Wein ist so einzigartig und auch mit der Entwicklung, die eine Flasche Wein ja auch macht, während du sie trinkst. Also ich wüsste nicht, welchen Tee, dass ich da trinken müsste, dass ich da die gleichen Emotionen habe wie beim Wein.
Gibt's für euch ein Leben ohne Wein?
Boah. Ich esse extrem gern und ich trinke extrem gern und ich koche extrem gern. Und das ohne Wein wäre sicher ähnlich amüsant, aber nee.
Es gibt ja die Beispiele, die dann auf einmal eine Allergie entwickeln. Gegen irgendwelche Stoffe im Wein oder gegen Alkohol. Und die Leute, mit denen habe ich wirklich Mitleid, also das sind arme Schweine. Und wir haben echt Holztische aus Eiche, da klopfe ich gerade drauf. Und hoffe natürlich, dass mir das nie wieder erfahren muss oder uns nie wieder erfahren wird. Und ja, aber es ist natürlich, es gibt alkoholische Getränke, die mich auch reizen und die ich auch gern mal trinke. Aber es die Emotion, die Wein für mich hat, das hat kein anderes Getränk.
Vielleicht, wie geht ihr, weil du es gerade erwähnt hast, mit Allergien um oder in Intoleranz? Also sprich, wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe eine Histaminintoleranz oder ich habe eine Schwefelallergie oder könnt ihr dem begegnen? Versucht ihr mit dem zu arbeiten oder gibt's da?
Natürlich, aber diese Person weiß dann meistens auch durch die eigene Allergie oder weiß diese Person meistens auch schon, was er trinken kann oder welche Erzeugnisse besser für ihn sind. Gut werden aber keine Histamin
ist
sein,
ja, weil ist ja schon ein großes Thema und gerade
definitiv bei Wein, definitiv.
Wie geht ihr da vor?
Aber ich muss sagen, wir haben dieses Vorkommnis haben wir quasi nie. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo ich sagen könnte, wie wir da jetzt reagiert hätten.
Wir hatten es echt oft.
Wirklich?
Ja. Also keine Ahnung, ob das
regionalbedingt ist. Aber es gibt ja es gibt ja keinen histaminfreien Wein, oder?
Nee, aber es gibt reduzierte Weine, beziehungsweise welche, wo man, oder histaminarme Weine, wo bei der Produktion schon darauf geachtet wird und so weiter, dass sich keine Histamine freisetzen, beziehungsweise kannst du ja das anhand der Schalendichte auch letztlich ableiten, wie histaminbelastet die Weine sind, anhand teilweise der Maischestandzeit, des Alter des Weines und so weiter. Und da,
ja, das ist, also bei uns hat das keine Relevanz, Gott sei Dank. Also in Sachen Allergien in Speisen haben wir natürlich einiges. Aber damit können wir gut arbeiten und unsere Küche ist auch sehr offen. Da haben wir keine Probleme, aber mit Histamin oder allergenen Getränken kommen wir quasi nie in Berührung. Hm.
Next Step für euch nach dem Walz, wenn es denn danach gibt, wäre Weingut? Also wollt ihr mal Winzer werden?
Nee.
Also wir haben schon mal probiert zu Corona-Zeiten.
Echt? Selber Wein angebaut, oder? Also all in?
Nein, also
Garten. Ja, nee, wir haben gepflanzt, ja. Wir haben gepflanzt.
Selbst gepflanzt und ein paar andere Projekte gemacht. Das hat Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, wenn wir was können, dann ist es Gastronomie und dabei sollten wir auch bleiben. Und mal schauen, wie es sich entwickelt. Wir werden jetzt sicher kein Kettensystem hier aufbauen mit Walz, aber wir haben schon ein paar andere Projekte auch im Kopf, im Hinterkopf für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Aber unser großes Ziel ist, das Walz für lange Zeit zu etablieren und auch als Klassiker irgendwann zu etablieren, dass die Leute nach München kommen und dass die Münchner schon zu den Gästen oder zu den Touristen sagen, du, wenn's klassisches Essen, österreichisches Essen wollt, Bombenweinkarten, da geht's ins Walz. Das ist Gott sei Dank jetzt schon so, aber unser großes Ziel ist natürlich, das als Klassiker in München zu etablieren.
Das nach 2 Jahren schon. Also wie sich Dinge auch entwickelt haben. Also ich glaube, vor einem Jahr hattet ihr noch eine Weinkarte mit 800 Positionen, jetzt ist schon 1200. Ja. Dann eben die Präsenz im Allgemeinen. Das ist schon eine tolle.
Obwohl wir sind ruhiger geworden und wir sind leider auch nicht mehr, oder wir können nicht mehr so viel unterwegs sein wie früher. Also ich glaube, wir sind präsent und die Leute reden über uns und auch wenn Gäste jetzt, egal wo, unterwegs sind und zu uns kommen, sagen, du, die reden dort über euch, man spricht über Walz, wenn es nach München fahrt, geht es ins Walz, also das macht uns natürlich stolz und sehr glücklich, aber das soll in 20 Jahren noch immer so sein. Also wir wollen jetzt keinen Laden erschaffen haben, der in 10 Jahren wieder zu ist. Das ist nicht unser Ziel, schnelles Geld und dann die Putze verkaufen und weiter.
Andere Projekte?
Auch wenn wir dann vielleicht nicht mehr. Also wir haben Ideen und Projekte im Kopf und die werden wir auch vielleicht irgendwann oder hoffentlich irgendwann umsetzen, aber noch nicht morgen.
Gab es oder gibt es für euch die Once-in-a-Lifetime-Weinspeisenkombination? Wo ihr sagt, wow, das hat sich bei mir eingebrannt oder das empfehlen wir bei uns immer?
Du, ich muss wirklich gestehen, ich komme ja auch aus dem Zweig und wir haben uns in London, ich war bei Claude Bussy, er ist wieder ein 2-Sterne-Koch und das war damals das Restaurant Hibiscus und der damals auch sehr junge Chefsommelier aus Frankreich hat sich enorme Gedanken gemacht und viel mit Naturweinen gearbeitet und aber auch klassisch, es war eine gute Kombi auf der Weinkarte und die Weinbegleitungen waren bombastisch und die haben auch quasi alle Gäste genommen, also ich habe da auch sehr viel mitgenommen, gelernt und mir ist eine Kombination im Kopf geblieben, das war eine Makrele, nur gebeizt mit, das war damals die Sommerzeit mit perfekt gereifte und süße Erdbeeren aus Südfrankreich. Und dazu hatten wir das war gebeizt und es war eine leichte Vinaigrette mit dabei, sehr säuerlich. Und dazu haben wir serviert, haben wir selbst gerade auf der Karte. Der Jahrgang, den wir haben, ist leider ein bisschen freaky, aber der Rosé Cantamagnana aus Roussillon. Das war damals, was wird das gewesen sein, 2010 oder so, 2011, der Jahrgang. Und das war Grenache Blanc, Grenache Gris, Grenache Noir zur damaligen Zeit. Und das war so eine bombastische Kombination, die habe ich mir gemerkt. Aber sonst empfehle ich auch allen Gästen, die zu uns kommen und diese Frage stellen, sage ich, auf was habt ihr Bock? Ihr könnt auch gerne eine Flasche Rotwein trinken und 5 Fischgänge essen bei uns. Es ist egal, wenn ihr darauf Bock habt. Und ich war jetzt auch wieder mit meiner Freundin in Südtirol gut essen beim befreundeten Sommelier. Und ich habe im Vorhinein eine Flasche Barolo bestellt, weil ich einfach drauf Bock hatte. Und ich wusste nicht, was zum Essen gibt. Es ist mir wirklich egal. Aber es gibt solche Sommeliers und solche Sommeliers oder solche Gäste und solche Gäste. Und es gibt auch bei uns Weinbegleitungen. Die sind wahrscheinlich nicht vergleichbar mit hoch überlegten Sterne-Weinbegleitungen, aber es ist bei uns auch möglich. Wir empfehlen meistens eine Flasche, beziehungsweise werden meistens Flaschen bestellt bei uns. Darüber sind wir natürlich glücklich. Aber wir sind beide keine Weinbegleitungsfans.
Und wir sind auch nicht der klassische Laden, dass man jetzt herkommt. Man kann bei uns aus der Speisekarte immer 4 oder 5 Gänge aussuchen, wenn man das will. Wir sind nicht der klassische Laden, wo man jetzt sich reinsetzt, 5 Gänge isst und dazu auf das Gericht perfekt abgestimmte Weine kriegt. Das ist nicht unser Steckenpferd. Auf keinen Fall. Was ich hatte, was mich nachhaltig beeindruckt hat, war beim Marco Franzelin, wo er war bei im 3-Sterne-Restaurant
Wann
in
du?
Beim
Köln.
Caminada,
Nein,
oder?
im
In
Vendôme,
Vendôme.
genau. Vendôme. Und da war ich mit meiner Frau und es war ich glaube im zweiten Gang oder so, gab es ein Ei, also ein gekochtes Ei, also wachsweich gekocht, und dann war es in so einer Whisky-Sahne-Soße mit Kaviar obendrauf, und er hat
Wow.
wirklich 4 cl Whisky dazu serviert. Ich war danach halt blau, aber es war sehr gut. Es war wirklich, hat gut
Gerade.
geschmeckt.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also auch so vom
Ja, es
Gaumengefühl, vom
war,
Mundgefühl, aber
ja, auch so mit
mit
der
außen.
Cremigkeit vom Ei und
Ja,
so,
ja.
aber danach war ich halt
Ist ein kleiner Genickschuss.
dicht.
Als Sommeliers beschäftigen wir uns eigentlich viel zu selten mit Spirituosen, mit dieser ganz eigenen Geschmackswelt. Und wenn man einmal darin eintaucht, sich von diesen verschiedenen Aromen, diesen ganz besonderen Aromen, faszinierend begeistern lässt, dann kann man davon nicht mehr lassen. Und eines der Produkte, die mich persönlich wahnsinnig begeistert haben, war aus dem Hause Emilio Lustau, der Brandy Solera Grand Reserva Fine Selection. Seine ganz eigene Reife erhielt dieser Brandy durch seine im Durchschnitt 15-jährige Lagerzeit in amerikanischen Eichenholzfässern. Und zwar denen, die zuvor 40 bis 50 Jahre für Oloroso und Pedro Ximénez verwendet wurden. Er hält diese leicht nussige, die schokoladige, die ausladende Charakteristik durch den Oloroso und den intensiven, tiefen Nachgeschmack. Die Fruchtaromen an Feigen, an Rosinen, an Datteln erinnern diesen wahnsinnig langen Abgang durch den Pedro Ximénez. 40 Volumenprozent, ein pH-Wert von 3,9, 0,3% Gesamtsäure, ist das nicht nur ein Genusselement, sondern auch ein absolut perfekter Speisebegleiter. Zu Schokolade, zu Käsen, ja selbst zum geschmorten Rindfleisch. Ein Brandy mit einer ganz eigenen Klasse und Qualität. Doch was macht eigentlich einen spanischen Brandy aus? Spanien ist das Land mit der wahrscheinlich längsten Brandy-Tradition Europas und der größte Brandy-Produzent der Welt. 90% der spanischen Brandys kommen aus der Region Mujeres de la Frontera an der Atlantikküste. Dieses Erzeugnis ist seit 1987 unter der Bezeichnung Brandy de Jerez geschützt. Und seine Herstellung wird nach strengen Kriterien überwacht. Es handelt sich um den einzigen Brandy weltweit mit einer von der EU zugelassenen Herkunftsbezeichnung. Bei spanischen Brandys kommt ein besonderes Destillationsverfahren zur Anwendung. Dabei werden zwei völlig verschiedene Destillate verwendet.
Hollandas
und Destilladas.
Die Hollandas
bestehen zu 60-65% aus Alkohol und können als eigentliche Träger des Brandy-Aromas bezeichnet werden.
Die Destilladas
haben einen Alkoholgehalt von 84-86%, sind aromatisch eher neutral und sorgen in Kombination mit den eigentlichen Aromenträgern für einen leichteren und feineren Geschmack. Von ganz besonderer Bedeutung ist beim spanischen Brandy das Verfahren der Lagerung und der Alterung, das sogenannte Solera-Verfahren, das man so bei der Herstellung von Cognac oder Weinbrand nicht kennt. Zumeist lagert der Brandy in Fässern aus amerikanischer weißer Steineiche, die zuvor bereits zur Sherry-Produktion diente. Dem Solera-Verfahren ist eine jahrgangsweise Lagerung unbekannt. Vielmehr haben die jeweiligen Destillate im Laufe ihrer Reifeperiode eine bestimmte Anzahl von Fassreihen zu durchwandern. Nach dem ersten Jahr wird hierbei nur ein Teil der jungen Destillate entnommen und in ein Fass der zweiten Reihe gefüllt, aus dem man wiederum ein Teil in ein Fass der dritten Reihe gepumpt hat. Die Fässer der ersten Reihe werden mit frischen, völlig ungealterten Destillaten aufgefüllt. Nur das Destillat aus der letzten Reihe dient zur Herstellung des endgültigen Brandy. Brandys. Je nach Produkt kann die Anzahl der Solera-Stufen unterschiedlich sein. Von hochwertigstem Brandy zum Beispiel ist ein 12-stufiges Solera-Verfahren bekannt. Ergebnis dieses aufwendigen Systems ist es, dass über einen langen Zeitraum eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Das Solera-Verfahren findet seinen Abschluss mit der Mischung der Hollanders und Destilladosch in einer erneuten, zum Teil mehrere Monate oder manchmal auch Jahre andauernden Lagerung. Der Trinkstärkenalkoholgehalt bei Brandy de Jerez ist ein Alkoholgehalt von 36 bis 45 Volumenprozent und wird durch den Zusatz von Wasser erreicht. Unser Brandy Solera Gran Reserva gilt als die höchste Güteklasse und für diesen sind mindestens 36 Monate Lagerzeit vorgeschrieben. Jetzt kann man sich vorstellen, was für ein besonderes Produkt der Special Selection durch seine 15-jährige Lagerung ist. Und das spürt man, wenn man ihn einmal in der Nase oder auf der Zunge hatte. Ein Weinbrand, ein Brandy ohne Gleichen.
Wie bist du so drauf?
Grundsätzlich bin ich in allen Dingen total anders. Also bei der Weinbar war es so, dass wir eine Flaschenfrequenz hatten von 0,5%. Also es waren 99,5% okay. Waren glasweise Begleitung. Und Leute sind halt zu uns gekommen, weil sie 7 verschiedene Sauvignons probieren wollten oder weil sie halt, keine Ahnung, 10 Weine aus Österreich probieren wollten, aus der Steiermark oder 5 aus dem Burgund etc. Und lebten da mehr von diesem Weinerlebnis. Also das ein Wein nach dem anderen, niemals den gleichen Wein. Und das haben wir halt auch sehr intensiv gelebt, haben es auch. Wir haben ja nur Käse gehabt bei uns und das mit Weinen begleitet. Das war halt so ein Käsemenü mit 3-4 Gängen. Und dazu halt 12 verschiedene Weine, wo man dann so mitspielen konnte. Also ich habe das sehr gerne und sehr ausführlich gelebt, wenn man da auch einen intensiveren Kontakt zu den Gästen hatte, die Weine erklären konnte, sich austauschen konnte. Das Ganze natürlich immer ein bisschen arbeitsintensiver war, als wenn man eben eine Flasche aufgerissen hätte. Mhm. Das war halt eben auch ein kleiner Laden. Wenn ich selber weggehe, ich bin leider, wie ganz, ganz viele auch von unseren Kollegen, die ich das in den letzten Podcasts gehört habe, immer Teamflasche. Also ich mag das selten, eine Weinbegleitung zu nehmen. Lass mir gerne das ein oder andere empfehlen, was man vielleicht noch irgendwie beim Gläschen probieren kann. Aber ich finde in der Flasche meine Ruhe. Also dass ich dann die Entwicklung sehen kann, wie der Wein sich dann langsam öffnet. Und das mag ich eigentlich. Mir ist es dann, wenn ich selber essen gehe, auch egal, ob der Wein zum Essen passt oder nicht. Ich suche das Weinerlebnis zu 100%. Und bestell auch das, worauf ich jetzt total gerade Lust habe und also total egal, was da zu essen gibt. Weil irgendwie, wenn man selber den Wein faszinierend findet, die Speisen, es gibt natürlich ein paar Kontrapunkte, die sich dann beißen, das versuche ich zu vermeiden. Aber ich bin da auch nicht so der Freak, wo ich das extrem ausleben muss. Und ich habe auch, und ich hoffe, das klingt nicht irgendwie snobistisch oder arrogant, bei Weinbegleitung zu oft Enttäuschungen erlebt. Und bei der Flasche habe ich dann weniger Enttäuschung, wenn ich dann erlebe, was ich oder weiß, was ich bestelle.
Ja, weil wir alle wissen, und das ist gar nicht böse gemeint, auch nicht gegen irgendeinen Kollegen oder so, aber in der Weinbegleitung hast du in der Regel einen Wein, der sehr, sehr gut ist. Das ist leider meistens irgendwie zum Hauptgang irgendwas, was Cooles. Aber wenn du 6 Gänge hast, hast du 3 Weine, die dich null interessieren, die dich null abholen, die irgendwie schon ganz lustig zum Essen sind. Aber eine Weinbegleitung, da verdient der Gastronom halt immer Geld damit. Hm. Aber es ist jetzt nicht so, dass das der absolut perfect Matchwein ist.
Na, ich finde es manchmal auch schade, wenn man als Kollege hinkommt, dann bekommt man ein anderes Treatment letztlich, als wenn man als Gast hinkommt. Sprich, Wein wird eingeschenkt und die meisten sagen, ja, kennst du ja sowieso. Und man hat nicht so diese Erklärung, das Zelebrieren und so weiter. Und das finde ich dann manchmal ein bisschen schade. Also wo ja, ich eine Weinbegleitung jetzt so kürzlich hatte, was ich richtig genial fand, war, es gibt hier in der Nähe in der Tat eine Weinbar, der Yannick, das Herder 10. Und der hat extrem spannende Sachen aus Portugal, Spanien und so weiter und hat dann 8, 9 Weine ausgeschenkt, wo ich einen von kannte und hat es super erklärt. Und das war richtig, richtig gut. Also da hatte ich mal wieder richtig Spaß an der Weinbegleitung.
Cool. Ja, ich auch ganz selten, dass ich mal wirklich... Es gibt auch nicht viele Sommeliers, wo ich echt sage, denen ich so vertraue, dass ich sage so, hey, schenk mir zu jedem Gang was ein, was du trinken würdest. ohne dass ich danach das Gefühl habe, dass ich irgendwie verarscht wurde oder so.
Gibt es einen Kollegen, dem du vertraust? Also warst du schon mal begeistert? Allgemein von der Arbeit oder von...
Ja, wie gesagt, also ich finde das, was Marco überall macht, finde ich schon sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr anders.
René-Antrag in Wien.
Stimmt,
ja. Der hat uns auch schon oft ein Gläschen einfach so hingestellt und wir waren schon des Öfteren bei ihm und einfach so ein Gläschen hingestellt zum Gang. Und ja, und also es gibt viele, viele Sommelier-Kollegen, denen ich vertraue. Aber ich weiß ja auch, dass die selbst, wenn sie essen gehen, eine Flasche bestellen. Und dann bestelle ich lieber eine geile Flasche Wein mit meiner Frau, wenn ich jetzt zu zweit essen gehe und dann vielleicht noch 2, 3 Gläser dazu. Oder 2 Flaschen, wie auch immer. Und bin halt 100%ig happy, weil die viele Freizeit haben wir in der Gastronomie eh alle nicht. Und wenn ich dann essen gehe, will ich natürlich auch weintechnisch super happy sein.
Das muss pfeifen.
Gibt es einen Weintraum egal, was für ich dazu euch? Esse. Also, dass ihr sagt, den Wein möchte ich irgendwann in meinem Leben unbedingt nochmal trinken?
Ich würde echt gerne mal was von Henri Jaillet probieren, aber irgendwie habe ich zu arme Freunde oder der Laden verdient zu... Der Laden verdient so wenig Kohle, dass sich das irgendwer leisten könnte. Also wenn es irgendwer hört, der eine Flasche Henri Jaillet zu Hause hat, ich würde für ein paar hundert Euro ein Glasl abkaufen.
Wir hätten Henri Richard auf der Karte, klingt ähnlich.
Das ja. Da ähnlich Flasche klingt das nicht. Gleich, also da.
Ja.
Henri Richard. Nee, das, da haben wir schon öfters drüber gesprochen, Stefan und ich, weil wir hatten auch einen Gast im Grapes, der das schon getrunken hat. Uns würde es einfach mal interessieren. Also ich weiß nicht, ob uns diese Flasche umblasen würde, aber ich würde es einfach gerne mal probieren, als Sommelier.
Na, ich glaube, gerade bei solchen Weinen ist ja oftmals so, dass je weniger man erwartet, umso mehr bekommt man. Also wenn man seine eigene Erwartungshaltung so wahnsinnig hochschraubt, was ja viele haben, wenn sie XY trinken, das kann der Wein oftmals gar nicht leisten.
Also aber ich habe schon so eine hohe Erwartung an das Weingut, so das wird, das kann nicht so gut sein, dass mich das noch flasht. Das weiß ich jetzt schon. Und das ist irgendwie schade, aber mich würde einfach mal was interessieren.
Welchen Ausbaustil präferiert ihr grundsätzlich? Also einmal Natural Wine, das durfte ich ja schon lernen.
Ich finde schon großes Holz immer geil. Ich finde großes Holz ist immer so sehr, sehr elegant, hast ein bisschen Mikrooxidation, aber es ist halt nicht so eingesperrt wie im Stahltank, aber wenn ich was präferieren müsste, würde ich vielleicht das große Holz nehmen, aber ich finde, das hat jeder Wein braucht seine Umgebung, ob das ein Betoner ist oder ein Stahltank oder halt ein kleines Holz. Das muss der Winzer entscheiden, aber ich liebe großes Holz.
Welche Region außer Österreich? Achso, entschuldige.
Ich bin eigentlich ein großer Fan von Beton, muss ich sagen.
Okay.
Weil es behält oft diese Kühle und diese Frische und diese Frucht. Ich spreche halt eigentlich hauptsächlich von Rot, weil bis auf Sprudel und Rot trinke ich eher weniger Weiß. Ja, Beton und natürlich großes Holz. Das ist schon eher das, was ich gern trinke oder bevorzuge. Und auch wenn ich es probiere direkt im Keller, mich meistens flasht oder mehr flasht wie andere Ausbauarten.
Wahnsinn, dass es jetzt erst seit 10 Jahren wieder so richtig en vogue geworden ist. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass das komplett aus den Kellern verbannt wurde und jetzt wieder reingemauert wurde und wieder ein Thema ist. Und
du, bei vielen Winzer, die wir auch schon lange trinken, ist es schon immer so oder schon lange wieder so. Aber ja, bin ich bei dir, ja. Und wenn ich jetzt von unserer Heimat spreche, da ist natürlich auch alles umgerüstet worden auf kleines Holz und Barrique und vor allem neues Holz. Aber gut, jetzt müssen wir nicht zu viel in der Vergangenheit schweigen. Es hat sich Gott sei Dank wieder viel geändert und die Winzer, die wir gerne trinken, arbeiten eh geil oder arbeiten dann richtig und ja.
Könnt ihr
ja, aber ich finde, das ist so, das kann man so, das nur ganz kurz nochmal, dieses ganze, was gerade gut ist oder cool ist, so in so einer schnelllebigen Zeit, die wir leben, die gab's halt auch noch nie, so vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren haben die ganzen großen Gewächse alle einen Spitzrestzucker gehabt, jetzt wird wieder alles ganz trocken, jetzt wird wieder ein bisschen mit Holz gearbeitet bei Riesling. Das ist so, es verändert sich so vieles so schnell Und das, ich finde das beim Wein schon auch erschreckend teilweise, wie krass schnell das alles geht.
Weil teilweise, glaube ich, auch die Informationen so intensiv verfügbar sind, also auch für die Weine. Und dann ist ein Weinstil gerade erfolgreich und viele versuchen dem dann oder finden das gut, versuchen das nachzuahmen. Und dadurch wirkt
Absolut.
es nicht mehr so beständig, weil früher wusste man, was man in seinem Dorf macht. Man hat das immer gemacht und das hat man weitergemacht. Und dadurch gab es nicht diese extreme Entwicklung.
Ja, gebe ich dir recht, auch so dieses ganze, diesen, ich nenne es mal burgundischen Chardonnay-Stil, den dann irgendwie in Deutschland jeder kopieren wollte. Ja, wir, es ist halt ein bisschen neues Holz, ein bisschen Reduktion, und wir bauen den Wein dann halt so hin, weil sich das gerade gut verkauft.
Könnt ihr die Zukunft prognostizieren, dass ihr sagt, dahin entwickelt
Hoffentlich
sich?
nicht.
Okay, dann könnte sein, dass ihr da irgendwas seht, wo ihr sagt, okay, jetzt nach der Veränderung eben mit den typischen 7 Gramm bei den großen Gewächsen, dem Knochentrocknen danach, dem wahnsinnig gerbigen zwischendrin, geht's jetzt in die Richtung. Und das finde ich gut oder scheiße.
Ich hoffe, dass sich alle einfach auf Qualität am Ende des Tages fokussieren und einfach schauen, dass es möglichst nachhaltig produziert ist, ohne dabei irgendwie dogmatisch naturale zu arbeiten, und auch vielleicht so ein bisschen die Vergangenheit wieder einspielen lassen, sich auch vielleicht wieder darauf besinnen, für was die Region mal gestanden hat, was irgendwie vor 50 Jahren mal gut war oder auch gut funktioniert hat. Das finde ich halt immer irgendwie spannend, weil ich halt bei uns im Laden aktuell sehe, so dass dieses bodenständige, klassische, auch vielleicht ein bisschen altbackene, dass das vielleicht auch gerade der Weg zum Erfolg ist.
Das Gefühl habe ich auch. Also, dass zum einen das Bewusstsein in Richtung natürlich naturnah, biologisch, biodynamisch, naturbewusst sich auf die Sachen besinnen, wo der Wein eigentlich herkommt und dass man auch an morgen denkt. Und dass man sich, nachdem man jetzt irgendwie die ganze Welt abgerissen hat, dann irgendwie auf das besinnt, was die eigentliche Tradition ist oder was die Kernkompetenz der letzten 300 Jahre war. Und das versucht wieder aktiv zu leben. Was ich sehr gut finde. Welche Region außer Österreich ist unterbewertet? Also ich habe
Da
Österreich
würde
auch,
ich,
oh, ihr könnt auch Österreich mit reinnehmen, aber es war mir relativ klar, dass ihr natürlich sagt, Österreich ist unterbewertet.
es sind viele, viele Regionen unterbewertet. Jetzt zum Beispiel, was wir lieben und die Familie lieben und den Winzer lieben, ist Michi Groß in Slowenien. Und das ist, also Slowenien haben natürlich viele Sommeliers am Schirm und es gibt dort Top-Erzeugnisse, aber so im Allgemeinen, oder sprichst du von unserer Bubble oder sprichst du von der allgemeinen Bevölkerung?
Allgemein. Nicht fürs Allgemein.
Ja, dann können wir einige Regionen mit reinnehmen, aber Slowenien gehört mitunter voll und viele dazu, ja.
Gehe ich mit
Ich
konform.
finde, dass es leichter zu sagen ist, welche Regionen sind aktuell extrem überbewertet, weil wenn man halt sagt, okay, so das Piemont wird immer teurer, das Burgund wird immer teurer, Champagne wird immer teurer, und alles andere ist halt so im hohen Mittelfeld, oder?
Aber hältst du Champagner, Piemont etc. für überbewertet, weil es zu so teuer ist, oder überbewertet, weil die Qualität nicht dem Image entspricht?
Ich finde es halt schade, dass das ganze Zeug am Zweitmarkt halt für Preise verscherbelt wird, die halt geistesgestört sind.
Naja.
Und das ist das, was mich so ein bisschen stört daran. Ich
Aber
glaube nicht,
das sind ja
dass.
die 5 Ausnahmen, ja.
Ja.
Sind ja die 5, wenn ich jetzt von Piemont spreche, und da kenne ich mich, würde ich mal sagen, nicht schlecht aus. Das sind diese 5 Namen im Piemont, die halt am Markt oder am Zweitmarkt dann 300 bis 700 € kosten, die Bulle oder die Flasche. Und der Rest, wenn du dort bist, das ist alles bezahlbar. Also ich glaube, Piemont würde ich da jetzt noch nicht in die Rechnung mit reinnehmen, mit Burgund. Und ich spreche jetzt hauptsächlich von Burgund, weil wir trinken auch wirklich viel Champagner privat und das ist alles noch leistbar, bis wieder mal diese 3 bis 5 Namen, die wir alle gerne trinken, auch wenn es nicht oft ist, weil wir es uns nicht leisten können. Aber sonst, es gibt so geile Erzeugnisse von Kleinproduzenten in der Champagne, die halt 30 bis 50 Euro kosten, die für uns ja, sind. Ja. Natürlich, für die breite Masse ist 50 Euro viel für eine Flasche Wein, aber für uns, das ist halt unsere Passion, unsere Liebe, das 50 Euro finde ich jetzt alles noch im Rahmen. Aber in Burgund macht es halt wirklich weniger Spaß. Und wenn wir das mit früheren Zeiten in der Weinbar im Grapes vergleichen, hatten wir regelmäßig Bourgogne Blancs auf der Karte, glasweise, für, keine Ahnung, 7, 8 Euro das Glas. Und die Flasche hat gekostet, keine Ahnung, 14, 15, 16 Euro. Und mittlerweile unter 20 Euro findest du keinen anständigen Bourgogne Blanc mehr. Hm. Und da merke ich halt, wo die Region hingeht, wenn es bei den Kleinen schon so ausschweift. Von Premier und Grand Cru braucht man gar nicht reden. Aber auch die Village, also Village-Weine bei uns aus Chambol und Co. Kosten alles 150 Euro aufwärts. Und das ist nur Village. Hm. Und wer leistet sich das noch?
Und letztlich hat sich die Qualität auch nicht so gravierend verändert zu vor 10, 15 oder 20 Jahren. Also die Weine sind teilweise, ja, teilweise differenzierter schon manchmal auch moderner geworden, aber
ja, sauberer, fokussierter, fruchtgetragener, früher trinkbarer.
Aber findet ihr, dass es Regionen gibt in der europäischen Weinwelt oder dass man teilweise Alternativen in anderen Regionen finden kann, die günstiger sind? Oder seid ihr der Meinung, wer halt Burgund trinken möchte, trinkt halt Burgund, oder wer Piemont und Nebbiolo trinken möchte, der muss halt das Geld dafür bezahlen?
Es gibt aus jeder Region, gibt es auch Top-Beispiele aus anderen Regionen, die natürlich viel preiswerter sind. Konkrete Beispiele musste ich mir jetzt kurz überlegen, aber ich habe jetzt nur an die beiden Regionen gedacht und es gibt natürlich Vergleichbares. Hm. Aber dieses andauernde Vergleichen, vor allem mit diesem Burgund, das kotzt uns eh schon alle an. Und immer dieses, wie gesagt, Vergleichen, dieses Burgundische und dieser burgundische Charakter, also das hat Burgund geschafft, dass sich jede Region mit Burgund vergleichen will. Das ist eine Alleinstellung. Das gibt's quasi nicht mehr in der Welt.
Und den Stil kann man ja auch kopieren. Das ist ja, wenn man ein guter Winzer ist, kann man diesen Stil ja schon sehr, sehr nahe nachmachen, wenn man es möchte. Mhm.
Wenn man, zumindest wenn man's möchte. Im Blind-Tasting es nicht herauskommt, zumindest in einer gewissen auch Reifephase. Und das sind nicht nur die üblichen reduktiven Noten, sondern eben da weit darüber hinaus viele, viele andere.
Genau.
Sachen, das ganz greifen kann, ja. Seht ihr darin eure Aufgabe, dann die günstigere Lösung zu präsentieren, oder habt ihr trotzdem...
Haben wir natürlich auch auf der Karte, aber ich bin auch immer ehrlich, auch wenn Gäste, und wir haben einfach einen enormen, oder die Gäste haben einen enormen Fokus auf Österreich bei uns. Und das kann man ihnen auch nicht verübeln, weil sie kommen zu zwei Österreicher in ein österreichisches Gasthaus und da kann man sich schon denken, dass man Österreich trinken will. Oft geht es um Riesling, und wir haben natürlich auch Riesling-Gewächse aus Österreich auf der Karte, aber wenn dann Leute, ich sag dann auch, ich bin auch immer ehrlich, sag du, wenn Riesling, es gibt natürlich geile Erzeugnisse aus Österreich, aber dann trinkt's deutschen Riesling. Wenn wir schon in Deutschland sind und wir haben eine Top-Weinkarte, eine Top-Riesling-Weinkarte aus Deutschland, dann trinkt's doch bitte einen deutschen Riesling. Aber ich würde halt dann vielleicht weg von der Rebsorte gehen, weil die Rebsorte ist zweitrangig, also erst an erster Stelle ist der Geschmack, finde ich. Und dann kommt irgendwann die Rebsorte, irgendwann im Hintergrund nach Winzer und Co. Und trinkt einen geilen Vermint, was auch natürlich den Ursprung hat in unserer Region, sei es im Burgenland, sei es in Ungarn natürlich, in Slowenien und Co., wo man Vermint überall findet. Das sind so, wo man Leute noch immer überraschen kann. Natürlich in unserer Bubble nicht mehr, aber in unserer Gästewelt kann man Leute damit überraschen. Und wir haben natürlich auch einige geile Weine aus der Rebsorte Veltliner, die fantastisch sind. Winzer von A bis Z. Also, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt auf eine Rebsorte gehen, dass man die jetzt unbedingt vergleichen sollte oder muss. Es klingelt wieder.
Alles gut.
Ja.
Was darf man mit Wein gar nicht tun? Also seid ihr da Dogmaten und sagt, bei uns wird der Rotwein niemals kalt serviert oder der Weißwein niemals warm oder wir würden Bordeaux niemals in großen Gläsern oder kleinen Gläsern oder wie auch immer oder irgendwas, Wein niemals auf der Rückbank
vom Auto oder was? Bei uns, bei uns im Laden gibt's nichts, was ein Gast mit seinem Wein nicht machen darf. Ja. Das ist seine Flasche. Wenn er die Flasche kauft und er will Eiswürfel in seinem Burgunder drin, dann kriegt er Eiswürfel. Hm. Das ist, natürlich würde ich
das privat aber nicht machen. Oder,
ja, genau, das nicht. Aber das würde ich privat nicht machen und wir können immer eine Empfehlung aussprechen, wie wir es trinken würden oder ob wir es belüften würden oder in welchem Glas wir servieren würden. Aber wenn ein Gast zu mir sagt, hey, er will diesen roten auf Eiswürfel und einen Schuss Cola drauf, dann soll er das doch, wenn ihn das happy macht und wenn er dann rausgeht und sagt, hey, ich hatte einen geilen Abend, ja, dann soll er das. Ich würde es nicht machen, aber up to him.
Denke ich auch, dass man da nicht zu bevormundend teilweise sein sollte, sondern einfach auch.
Das ist auch nicht meine Aufgabe. Das ist als Gastronom nicht meine Aufgabe, einem Gast irgendwie zu erklären, wie er bei uns was zu machen hat. Das steht uns auch nicht zu. Der kauft die Flasche, sie gehört ihm. Wenn er sie aus der Flasche trinken will, kann er das genauso tun, wenn er es aus einem Wasserglasl trinken will.
Habt ihr, weil du gerade Flasche trinken sagst, habt ihr ein schönstes und schlimmstes Zombie-Erlebnis? Also eins, was euch total glücklich gemacht hat und eins, wo ihr gesagt habt, ich wechsle den Job?
Was ich natürlich immer cool finde, ist, wenn Gäste zu uns reinkommen und sagen, sie wollen das und das und das trinken, weil sie das von zu Hause kennen und dann uns fragen, oder haben wir eine Empfehlung, was alternativ sehr gute, was sie vielleicht nicht können. Und wir bringen dann was und die gehen raus und sagen, hey, das war ein Erlebnis und das war cool und das hat uns Spaß gemacht. Das finde ich schon immer schön, egal was es jetzt für ein Wein ist. Markus hat gerade vom Fomin gesprochen. Und wenn einer sagt, so, er will irgendwas in so eine Weißburgunder, Grauburgunder Richtung, außer ich habe eine alternative Empfehlung und dann bringe ich Fomint und alle sagen, hey, Fomint, das ist doch immer süß aus Ungarn, Tokaj, keine Ahnung. Und dann sage ich, hey, aber es gibt halt seit 5 Jahren oder seit 10 Jahren in Österreich Winzer, die das wirklich sehr geil, trocken, trinkig machen, ohne dass er so eine pappige Süße hat. Und dann lasse ich das kosten und die sind halt begeistert. Das finde ich halt immer geil. So diesen Überraschungsmoment oder auch diesen Neuentdeckungsmoment zu schaffen.
Ich würde das Sommelier erfahrungstechnisch eher raus aus dem Restaurant gehen und die Reisen, die wir erlebt haben, die Reisen, die Leute, die wir kennengelernt haben, die Weine, die wir gesoffen haben, das Essen, was wir gegessen haben, auf den Weinreisen, also uns haben schon Gäste geschrieben, können wir da mal mitfahren? Es ist einfach, aber das ist auch natürlich der Vorteil an der Gastronomie und an der Sommelier-Szene, an unserer wieder mal Bubble. Man hat halt die Chance, zu allen Weingütern der Welt zu fahren. Also egal, wo wir hinwollen, wir kommen dorthin, sei es jetzt über Kontakte oder weil uns die Leute selbst persönlich kennen, es ist egal und die Reisen sind einfach immer geil. Und diese Erfahrungen machen halt nur wir in der Szene. Und wir bekommen den Einblick und die Persönlichkeit und die Ehrlichkeit hinter dem Winzer. Und das macht mich eigentlich mit in meinem Beruf am glücklichsten, diese Reisen.
Findest du, dass wir anders reisen oder könnten Weinfreaks oder Winzer genauso reisen?
Also Winzer sowieso. Winzer sind nach uns die nächsten Profis, die halt noch mehr vertragen wie wir. Also Winzer würde ich jetzt auf alle Fälle gleichstellen mit uns Freaks in der Gastronomie. Privatleute können natürlich auch so reisen. Viele, auch Gäste von uns, die engagieren sich in dem Segment sehr viel, sind viel unterwegs, kennen auch viele Winzer persönlich, haben das nötige Kleingeld und auch die Erfahrung durch die letzten Jahre, um Wein richtig einschätzen zu können. Also die Chance hat jeder, aber natürlich uns fällt alles leichter. Wir haben die richtigen Leute dabei, wir kennen die richtigen Leute, wir die richtigen Leute kennen uns durch unser Restaurant, durch unsere Bar zuvor. Das ist halt der Vorteil. Jeder spricht immer nur vom Nachteil in der Gastronomie und das macht mich krantig. Ich habe jetzt neulich wieder einen Bericht gesehen oder mit Tim Raue die neue ausgestrahlte Sendung auf Amazon, was wirklich ein geiles Format ist. Und einer der Köche hat gesagt, er wird seinen Sohn wieder niemals in die Gastronomie stecken, niemals es wieder verhindern. Und sowas macht mich wirklich krantig. Weil die Gastronomie hat so viele geile Seiten, so viel Positives. Ich war auf der ganzen Welt durch meinen Beruf unterwegs und habe so viele geile Leute kennengelernt. Ich habe in Restaurants gespeist, die sich andere Leute nicht mal vorstellen können oder kennen. Ich habe andere freie Tage, ich habe andere Reisen. Mir ist Kulinarik viel wichtiger, mir ist die Qualität der Produkte wichtiger, weil ich natürlich auch in dem Segment arbeite. Also die Gastronomie hat so viele Vorteile und jeder, der das immer nur runterbricht auf die Arbeitsstunden, dass man an dem Scheiß Wochenende arbeiten muss, da bekomme ich Kabeln. Also da werde ich krantig, wie man merkt. Und deswegen junge Leute motivieren, auch wenn wir jetzt komplett von der Frage abweichen, aber die Gastro hat so viele positive Seiten und eines der Segmente oder eine der positiven Seiten ist natürlich auch, sind die Reisen und die Möglichkeiten, die man als Sommelier oder die man als Gastronom hat in dieser Szene.
Also ich halte
das wird, glaube ich, jeder unterschreiben.
Ja, Fürsprache mit deinen Worten. Gibt so viele andere Jobs, wo du auch am Wochenende arbeiten musst, als Krankenschwester, Polizist, bla bla bla. Und was ich da ganz, ganz doll hervorheben würde, ist dieser positive Vibe, also den man hat. Wenn man verschafft ja schöne Momente und man denkt den ganzen Tag, natürlich auch neben dem Arbeitsaufwand, dem Stress und sonstigen, denkt positiv. Und das bringt so eine positive Grundstimmung ins Leben. Und daher finde ich das eigentlich,
absolut bemerkenswert. Ich kann das noch dreimal wiederholen und noch andere Aspekte mit reinbringen, aber auch die, sei es jetzt die Kontakte, die jeder von uns hat, weißt, der Stefan hat sein Zahnarzt von unserem Laden hier, weißt, ich bin, meine Frau und ich sind auf der Wohnungssuche, bin wieder zu einem Makler kommen durchs Walz, weißt, es ist egal in welcher Branche man wen sucht oder benötigt, wen braucht, man kennt wen. Und wo kann man das schon sagen, in welcher Branche? In der Gastronomie kommen die Leute zusammen.
Ich war dankbarerweise jetzt gerade bei einer Burgenlandreise und da waren aus allen 5 Kontinenten waren Sommies dabei. Und mit einmal hat sich so das Gesamtnetzwerk, also vielen Dank Österreich Wein Marketing, über die ganze Welt so gezogen. Also etliche Leute aus Japan, aus Australien, und das ist eigentlich so ein Fakt, der das ganze Leben letztlich prägt. Und somit hat man, egal wo man hinfährt, immer irgendjemand, den man irgendwoher mal kannte oder mit dem man irgendwie eine Probe hatte, eine Reise hatte, einen Abend hatte, etc. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
Das ist schon eine sehr verbindende Branche.
Ja.
Und Wein ist da schon ein sehr cooles Medium, uns alle irgendwie zusammenzubringen, ja.
Schlimmstes Erlebnis? Habt ihr da was?
Ich muss sagen, was für mich, ich habe jetzt kein schlimmstes Erlebnis, aber was für mich so die schlimmste, ich will auch nicht gar nicht sagen Erfahrung, aber was für mich das Schlimmste ist, was ich in der Gastro erfahren habe, ist, dass ich für eine Flasche Wein im Restaurant zahlen muss, wenn die korkt und irgendwie älter wie 10 Jahre alt ist. So, dass ich als Gast dafür bestraft werde, eine Flasche Wein zu bestellen und nur weil die korkt, muss ich die zahlen, ohne dass sie trinkbar ist.
War das
da kriege ich Krätze, wirklich, da kriege ich Durchfall.
War das in der Weinkarte ausgezeichnet? Also war da reingeschrieben?
Ja, geschrieben, in der ersten Seite. Herzlich willkommen, bla bla bla. Und nur, dass Sie Bescheid wissen, alle Weine, die älter wie 10 Jahre sind, tragen Sie als Gast die volle Verantwortung dafür, ob das gut ist oder nicht. Und das finde ich irgendwie, das widerstrebt meinem Gastgebertum. Ich kann jeden verstehen, der das macht, aus wirtschaftlicher Sicht, weil es natürlich viel Kohle ist, die im Keller liegt und so weiter.
Ja. Ich verstehe es nicht.
Wisst ihr, wie das rechtlich ist? Also, habt ihr eine Ahnung, wie es mit dem Korkwein rechtlich ist? Wenn du es jetzt wirklich runterbrechen würdest und das wäre halt ein keine Ahnung, bla bla Grand Cru für 50.000 Euro?
Also ich glaube, dass ein Gastronom einem Gast nichts verkaufen darf, was nicht genießbar ist.
Na, es kommt drauf an, wer die Flasche angefasst, also wer die Flasche ausgesucht hat. Wer die händisch ausgesucht hat. Und derjenige, der sie sozusagen aus dem Regal genommen hat, wenn du jetzt so ein System hast, wo der Gast sich selber die Flasche aus dem Regal nimmt. Naja, also das System hast, gibt ja manche Vinotheken, wo du hingehst, nimmst die Flasche und sagst, hier mach auf. Dann hast du dir selber ganz bewusst diese korkige Flasche ausgesucht. Beziehungsweise im Weinhandel, wenn du jetzt so bei deinem Händler, dann hat derjenige, der die Kiste verpackt hat, diese korkige Flasche für dich ausgesucht und ist damit schuld. Oder eben der Winzer hat die Flasche, ist rechtlich fundiert. Oder der Winzer hat halt die Flasche ausgesucht, fässt die an und packt die in deine Kiste. Damit ist derjenige, der die Flasche händisch angefasst hat, schuld. Wäre jetzt in gastronomischer Sicht eine andere Sache, wenn der Gastronom sagen würde, es ist die letzte Flasche, er muss dich aber darauf hinweisen. Damit hatte er keine Wahlmöglichkeit zwischen den verschiedenen Flaschen. Und sagt, das Risiko tragen sie in dem Sinne. Also wie es dort in der Karte ausgeschrieben war, da haben die es ja ausgeschlossen. Das ist eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich, wenn du es nirgendwo... Ja?
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Bei uns, dieses Know-how ist gut zu hören oder auch mal wichtig zu hören, aber bei uns hat das keine Relevanz. Wenn der Wein nicht in Ordnung ist, dann wird er nicht an Gast gehen. Natürlich passiert es einmal, dass wir vielleicht einen Korkschleicher überschmecken und der Gast dann draufkommt. Dann wird die Flasche wieder zurückgenommen. Es kommt, kein Gast muss eine Flasche trinken bzw. bezahlen, die nicht fehlerfrei ist.
Bin ich ganz toll bei dir. Und das Beispiel ist ja einfach, oder ich finde es manchmal ganz gut, wenn man die andere Seite oder die Möglichkeiten auch kennt, wenn man entspannter in die Kommunikation gehen kann, auch wenn man natürlich die Möglichkeit hat, das dann rückwirkend zu reklamieren. Also sprich, dass wenn du es bei deinem Händler reklamieren möchtest und er sagt, nee, geht nicht, hast du die Möglichkeit, das zu verargumentieren. Und das finde ich manchmal dann in dem Sinne ganz gut. Man reklamiert natürlich nicht jede Flasche. Oft bleibt man drauf sitzen. Manchmal ist es natürlich auch für die Chemie zwischen den einzelnen Geschäftsbeziehungen zum Winzer oder zum Händler logisch, dass man nicht jede Flasche reklamiert und aber es hilft manchmal einfach die Abläufe.
Es ist eine Grauzone. Es ist
eine total. Ja. Auch wenn es manchmal Schleicher sind, es bringt nichts, den Gast den Wein trinken zu lassen, dass der die ganze Zeit überlegt, hat er nicht. Dann gibt es immer andere Möglichkeiten, den Wein doch entweder an den Mann zu bringen, wenn er sich wirklich getäuscht hat. Oder eine Lösung zu finden.
Soll ich dir mal sagen, wie wir das machen? Sobald ein Gast, hast du auf leise geschalten?
Habe, ja.
Ja, kein Problem.
Sobald ein Gast bei uns vermutet, dass er korkt, dann probiert natürlich einer von uns, dann probiert vielleicht noch ein zweiter von uns. Und wenn wir sagen, nein, der korkt nicht, dann wird er dennoch zurückgenommen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn du glaubst, der Wein hat einen Fehler, dann ist es meistens auch so. Natürlich haben wir oft mehr Erfahrung wie Gäste. Aber ein Gast, wenn es jetzt, sagen wir mal, ist egal was für ein Wein. Ein einfacher Wein mit Kork ist und ich rieche rein und denke, der hat ein bisschen eine Reduktion oder was auch immer, das korkt nicht. Dann sage ich, du, der weite Herr, das korkt nicht, das ist fehlerfrei. Dann sagen die meisten, okay, passt. Aber falls man da wirklich mal länger diskutiert und die sich nicht sicher sind, eine neue Flasche. Hm. Es ist wirklich, es hilft keinem und vor allem uns am wenigsten, wenn der Gast mit einem Scheißgefühl rausgeht. Ja. Der kommt nimmer.
Jo, es kann ja auch immer sein, dass ihm der Wein einfach wirklich nicht schmeckt. So, dann, und ohne da jetzt dem Gast was unterstellen zu wollen, aber dann sagt er halt, ja, ich weiß nicht, und vielleicht korkt er. Und wenn er nicht happy damit ist, dann kriegt er halt eine neue Flasche. Ich finde nix nerviger, wie einen Gastronom, der dann irgendwie rumdiskutiert, trink's halt, und wenn sie nicht schmeckt, keine Ahnung, das widerstrebt irgendwie meinem Gastgeber-Dasein.
Bin ich ganz so bei dir. Und man erzieht den Gast dann mehr oder weniger auch zur Ehrlichkeit. Also er kann ja auch sagen, habe ich voll daneben gegriffen, finden wir irgendwie eine Lösung oder.
Das darf jeder sagen. So. Ja. Es kann auch sein, dass wir Scheiße empfohlen haben.
Ja.
Am Ende des Tages, wir verkaufen es glasweise weiter oder wir saufen selber. Ja, es ist jetzt kein Schaden da. Außer natürlich, wenn die Flasche jetzt 1500 Meka kostet, dann tut's weh. Aber der Gast, der solche Weine bestellt, der wird dann wiederkommen und wird nochmal so eine Flasche bestellen. Also ich bin absolut da wirklich, wir sind da sehr offen in dem Thema. Also wir sind da, wir wollen nicht, dass Gäste unglücklich rausgehen, nur damit wir jetzt 2000 Euro Umsatz oder mehr Umsatz haben. Das bringt uns langfristig nachhaltig nichts.
Ja, sehe ich genauso. Jetzt haben wir gerade gesagt, wie schön der Beruf ist, aber habt ihr jemals den Wunsch gehabt, irgendwas anderes beruflich auszuüben? Also wurde einer von
euch schon sagen, oder andere? Ich wurde wirklich früh in die Gastro gebracht. Also früh ist für mich so mit 13 Jahren war mir schon klar, das ist das, was ich machen will. Ich war lange auf der Fußballstrecke, aber mir war dann auch irgendwann bewusst, ich bin nicht gut genug. Und das war auch eine gute Entscheidung oder eine sehr reife Entscheidung in dem damaligen Alter. Aber seitdem ich wirklich in der Gastro bin und ich habe, wie Stefan schon gesagt hat, eine Top-Ausbildung genossen für die Gastro, bin ich in dem Zweig und weiß auch, dass ich nicht mehr weg will. Also ich hatte schon immer wieder so die romantische Vorstellung, vielleicht mal irgendwo ein Weingut zu gründen und Wein zu machen. Das kann ich ja noch immer machen. Aber es ist erstmal auf Eis gelegt für die nächsten Jahre, Jahrzehnte.
In welchem Gebiet wäre das? Wenn du einen Traum hättest, also losgelöst von Kohle, also freie Wahl, überall. Ich bezahl's dir, Schatz.
Der Schatz war enorm wichtig, das hat mich nochmal angestoßen. Ich muss tatsächlich sagen, an den nördlichen Rom.
Cool.
Ja.
Welche Appellation?
Das ist,
Jetzt.
Jetzt sofort.
Welche gibt's denn da?
Nee, ich würde schon, sagen wir mal, dieses Flintige, aber gleichzeitig diese Eleganz von Côte Rudy würde ich schon wahrscheinlich bevorzugen. Oder Conas.
Ja.
Obwohl, wie schon vorher angesprochen, Piemont einer meiner großen Lieben ist, ist es mir da einfach zu triest und zu traurig im Winter. Deswegen würde ich dann eher so nach Frankreich, Süden Frankreich, wenn man dann, man spricht ja vom Süden an der Rhone auch schon, glaube ich, ist man psychischer eher gut aufgehoben in Südfrankreich wie im Piemont.
Ja. Was interessanterweise beim Piemont auch viele überschätzen oder total idealisieren. Aber wenn man da mit einigen, vielleicht nicht mit den Winzern, sondern mit den Weinbergsarbeitern redet, dann sagen die schon, es ist manchmal ganz schön einsam hier.
Ich bin mit dem Auto jetzt gerade von München in Südfrankreich gewesen und wir sind auch durchs Piemont gefahren. Also so richtig, richtig sexy ist das da nicht. Das ist zwar romantisch und süß und alles, aber dass du jetzt da das ganze Jahr verbringst, im November und so, wenn es da oder im Dezember, wenn es da herregnet und herschifft die ganze Zeit.
Ja. Und neblig ist andauernd. Also Montfort ist schon ein niedliches Nest, aber.
So viel saufen kannst, glaube ich, gar nicht.
Ja, bin ich bei dir. Was wärst du gerne geworden, außer Sommelier oder Gastronom, Stefan?
Was mein Wunsch gewesen wäre die letzten Jahre, ist, dass ich irgendwas Handwerkliches gelernt hätte. Irgendwas wusste ich so richtig, keine Ahnung, Schreiner hätte ich extrem Bock drauf, so irgendwas mit Holz.
Tischler hast du es.
Ja, Tischler in Österreich, genau. Aber ich habe in dem Beruf auch nie gearbeitet und es gibt auch aktuell nichts, was mich so sehr reizen würde wie die Gastronomie. Weil es, ja, ich gehe halt jeden Tag heim und ich bin halt glücklich. So, das macht mich halt einfach happy, was ich mache. Und das ist, glaube ich, das größte Zeichen dafür oder das schönste Zeichen dafür, dass aktuell alles richtig läuft. Von dem her mache ich mir da relativ wenig Gedanken. Ja, absolut. Und Tischler, das musst du halt lernen. Oder das kann ich halt nicht. Auch wenn ich es mir romantisch und hübsch vorstelle, aber ich bin kein Tischler. Und von dem her muss ich erstmal mit dem Hirschler vorlieb nehmen die nächsten Jahre noch.
Ich glaube, es gibt schlimmere
Absolut. Ja.
Vielleicht definitiv. Zwei Fragen. Eine vergesse ich nämlich immer oder irgendwie passt die nie rein, aber ich finde bei euch beiden Da passt die mega rein. Was sind eure Lieblingsblumen?
Was?
Weil wir gerade bei Beziehungen mit dem Hirschler waren. Was sind eure Lieblingsblumen?
Also meine Lieblingsblume ist eine hellblaue Hortensie.
Okay.
Ich bin da wirklich... Ich kenne
mit Blumen gar nicht aus. Der ist wirklich ein absoluter...
Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber ich bin da auch eher oldschool-klassisch getrieben, weil meine Mutter liebt Tulpen und wir hatten immer viel Tulpen zu Hause, deswegen die einerseits Unaufgeregtheit und die farbenbrachte Tulpe finde ich ganz geil.
Ich glaube, wenn man einmal im Keukenhof bei Amsterdam war, da ist also die
Vielfalt war ich noch nicht. Tulpen ist also Amsterdam unfassbar. War ich schon, aber
Hatte andere Gründe. Letzte Frage. Habt ihr noch Ziele und Wünsche? Also was sind eure so, außer dass natürlich dem Walz es gut geht, was ihr vorhin skizziert habt, dass es der Benchmark-Laden in München wird? Gibt es irgendwas, was ihr gerne noch erreichen möchtet? Miteinander, untereinander?
Du, ich finde schon, dass dieses Miteinander muss oder sollte bleiben, weil ich glaube auch dieser Erfolg, der uns die letzten Jahre widerfahren ist einfach darauf zurückzuführen, dass wir zu zweit sind. Und ich mir tut jeder Gastronomleiter alleine sich durchkämpfen muss. Also unsere Stärke ist auf alle Fälle, dass wir zu zweit sind und das soll auch so bleiben. Dass vielleicht noch weitere Projekte umgesetzt werden, ohne jetzt eine Riesenfirma zu werden und alles nur größer, größer, schneller, schneller, mehr, mehr, sondern einfach weiter mit dem Anspruch und dieser Idee, die wir haben vom Walz, vielleicht auch im nächsten Laden, in den nächsten Läden auch wieder oder sich widerspiegelt und wir einfach ein geiles, geiles, geiles Leben haben mit unserer Familie, aber auch mit unserem Geschäft nebenbei. Aber sonst, ich glaube, wir haben die letzten Jahre gut Gas gegeben und wir sind noch keine Mitte 30. Also wir sind happy. Ich bin ein zufriedener Mensch, kann ich mal sagen.
Ja, das ist so. Ich hab viele, viele Ziele, aber am Ende des Tages will ich, dass es meinem Geschäft immer gut geht. Vor allem aber will ich, dass hier Leute arbeiten, die hier arbeiten wollen und dass sie, egal wenn sie gehen, wenn sie kündigen, wie auch immer, dass sie sagen so, hey, ihr habt hier was geschaffen, was absolut unique ist. Ihr schafft ein Arbeitsumfeld für Leute, dass sie sich immer wertgeschätzt fühlen, dass sie sich immer aufgehoben fühlen, und dass hier keiner arbeitet, der sich irgendwie unwohl fühlt oder zu schlecht bezahlt oder zu wenig Verantwortung. Einfach, dass das mit unserem Team zusammen immer sehr gesund ist und dass Markus und ich nicht irgendwie die Idee kriegen, dass wir mehr Kohle rausholen wollen und dann irgendwie alle nochmal 10 Stunden mehr arbeiten müssen, wie auch immer.
Ich finde... Also ihr mit euch beiden habt ein wahnsinniges Geschenk, weil ich habe jetzt mit einigen Zombies geredet, natürlich auch schon einigen in den letzten Jahrzehnten kennengelernt. Die haben alle immer ein ganz massives Problem, sie sind alleine. Sie sind halt so in dem Restaurant alleine, dann haben sie vielleicht einen Kommissommelier, der natürlich einen anderen Wissensstand hat, einen anderen Erfahrungsstand. Sie können sich niemals mit irgendjemanden austauschen, haben niemand oder ganz selten jemand auf Augenhöhe. Und dass ihr euch habt und miteinander und auch gerne streiten könnt oder eben auch einer Meinung sein könnt oder euch foppen könnt oder wie auch immer, das ist schon ein wahnsinniges Geschenk und da hoffe ich echt, dass das ganz, ganz, ganz lange erhalten bleibt und scheißegal, dass einer beim Rolling Pin 16, der andere 23 ist, ist immer einer vorne und einer
hinten. Das ist total wurscht. Das ist total wurscht. Ja. Um das geht's bei uns auch null. Viele fragen uns immer so, hey, wie macht ihr das zusammen? Und warum funktioniert das so gut? Und warum funktioniert es bei anderen nicht so gut? Und dann sagen wir immer so, wir sind dem anderen nichts neidig. So. Ja. Keine Ahnung, wir haben so eine geile Weinkarte, weil der Markus jeden Tag beim Scheißen ins Haus googelt, was er noch irgendwie auf die Karte nehmen will. Und das rechne ich ihm hoch an und das Aber Neid, das ist der Tod. Wenn du dann irgendwie sagst, ja. Du bist da besser und du bist da besser und hin und her und am Ende des Tages haben wir eine Firma zusammen und die muss funktionieren. Wir müssen beide Bock drauf haben. Wir müssen beide Spaß dran haben und das ist das Wichtigste.
Damit muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte mir wesentlich mehr Frechheit, wesentlich mehr impulsive Äußerungen, aber auch wesentlich mehr Unbedarftes erwartet, als ich mir dieses Gespräch vorgestellt habe. Und ich bin sehr positiv überrascht, wie viel Besonnenheit, wie viel Bedacht, wie viel Erfahrung, wie viel Ernsthaftigkeit Stefan und Markus in ihrem Schaffen, in ihrem Berufsbild sehen. Mit wie viel Liebe sie den Gästen begegnen, wie viel Aufmerksamkeit und auch Ehrfurcht sie dem Wein gegenüberbringen. Dank dieser etwas über 2 Stunden habe ich ein komplett neues Bild von den Jungs bekommen. Aber eines nicht verloren, die absolute Überzeugung, dass dies eine neue Generation von Zombies ist, dass diese Jungs einfach cool sind, dass diese Jungs sie selber sind, dass sie wahnsinnig authentisch sind und dass man so eine neue und neu definierte Art von Gast geben, leben und zelebrieren kann. Vielleicht ist es der österreichische Weg, Gäste willkommen zu heißen, aber vielleicht ist es auch einfach eine neue Generation. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Offenheit, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Gedanken, vielen Dank für eure Inspiration. Und noch ein riesen Dankeschön der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnet, Schlumberger, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung. Dank Ihnen ist dieses Format möglich, so erfolgreich und mittlerweile ein fester Bestandteil in der Vinophilen Podcast-Welt. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Folgen, fürs Teilen, fürs Kommentieren, fürs E-Mails senden, fürs Fragen stellen, fürs Anregungen geben. Einfach für euch. Vielen, vielen Dank. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die nächste Woche, auf Freitag, auf unseren nächsten Gast, auf den Chef der Sommelier-Schule Berlin, auf Jürgen Hammer. Ein großes Dankeschön dem Castel Firmian, unserem zweiten Begleiter, Unterstützer, für den Support dieser Episode von Zombie, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Seit 1904 kältert Mezzo Corona Wein im Herzen der Dolomiten. Mezzo Corona ist dabei nicht nur der Name der Kellerei, sondern auch der eines beschaulichen Trentiner Dorfes. In über 100 Jahren entwickelte dort Generationen von Winzerfamilien ein ganz besonderes Gespür für diese Region. Castel Firmian greift auf diese lange Tradition zurück. Die Gegenwart wird dabei aber niemals außer Acht gelassen. Aus Tradition modern ist vielmehr das Credo der Kellermeister auf Castel Firmian. Und das galt wohl auch für das Adelsgeschlecht Firmian. 1480 errichteten sie Burg Firmian als moderne Befestigungsanlage und sind damit die Schutzpatrone und Namensgeber der Weine von Castel Firmian. Mezza Corona, die Heimat von Castel Firmian, befindet sich ganz im Norden des Trentino. Um ins nördliche Südtirol zu gelangen, muss man der Adige nur einige Kilometer flussaufwärts folgen. Dennoch ist Castel Firmian ein waschechtes italienisches Gut. Die Rebflächen von Castel Firmian erstrecken sich bis zur Küste des Gardasees. Somit spiegeln die Weine des Hauses die komplette Bandbreite von alpinen und submediterranen Klima wider. Doch das erklärt nur in Ansätzen, erklärt nur teilweise die großartige Vielfalt dieser Weine. Die Weine von Castel Firmian bringen ihre ganz eigene Interpretation des Trentino ins Glas. Dieser beeindruckenden Landschaft mit sehr langer Weinbautradition, geprägt von den hohen Bergen, den Terrassenanlagen bis hin zur Ebene des Gardasees. Jeder Wein des Castel steht für eine bestimmte Rebsorte und somit für ein einzigartiges Terroir, ein besonderes Mikroklima und eine ganz eigene Interpretation. In der Rotaliana-Hochebene, welche der schönste Weingarten Europas genannt wird, haben die Weine Castel Firmians ihre Heimat gefunden. Der Name nimmt Bezug auf das gleichnamige Schloss, wie gesagt aus dem Jahre 1480. Und ganz besonders bemerkenswert sind die einzigartigen Reserveweine des Weingutes, die liebevoll als Bergweine bezeichnet werden und eine Art von alpinen Geschmackscharakter in sich tragen, den man nicht beschreiben kann, den man einfach erleben muss. Und nicht wenige sagen, wenn man die Weine vom Castel Firmian nicht kennt, kennt man die Weine des Trentino nicht. Vielen Dank für diese besonderen Weine und vielen Dank für die Unterstützung dieser Podcast-Episode. Und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Vertreter der Weine des Castel Firmian, den Handelshaus Segnitz.
Lieber Silvio, ich bin der Christoph Wachter vom Weingut Wachter Wiesler aus dem Südburgenland vom Eisenberg. Du willst wissen, wie wie wir die Walz, also wie ich die Walzburschen kennengelernt habe. Da muss ich dich fast ein bisschen enttäuschen. Das Schuld daran waren wahrscheinlich die vielen gemeinsamen Flaschen. An diesem besagten ersten Abend, auf alle Fälle, hat sich sehr, sehr schnell eine Freundschaft mit den beiden entwickelt. Und ich glaube, uns verbindet die große Liebe für gute Flaschen Wein und mit Sicherheit auch allen voran die Liebe zum Blaufränkisch. Was sie zwar leisten, was sie geleistet haben in Grapes und was sie jetzt da gerade machen im Walz, was da passiert, ist fantastisch. Perfektes, simples, geradliniges Essen auf den Tisch. Dazu perfekte Weinkarten. Viel besser geht's nicht. Genau das, was ich zurzeit sehr, sehr gerne aufsuche und auch wahnsinnig liebe. Vielleicht eine kleine Anekdote, kann ich mir erinnern, da war ich mit Damen unterwegs. Waren wir in München, zwei Abende hintereinander bei damals noch im Grapes. Und die Burschen haben jeden Tag, also aufeinander, ich durfte jeden Tag mein Sakko dort vergessen. Und sie haben beides Mal sehr, sehr gut drauf aufgepasst und die beide zurückgeregt. Kann passieren, wie gesagt. Einfach gute Gastgeber, gute Freunde, gute Typen, denen ich alles, alles Gute wünsche. Der einzige Nachteil ist einfach die Distanz, die zwischen uns liegt. Das Südburgenland und München sind doch nicht einen Katzensprung voneinander. Aber ich freue mich auf ein sehr baldiges Wiedersehen. Vielleicht tut sich sogar irgendwann mal ein kleines Pop-up im Südburgenland auf. Wäre natürlich sehr cool. Ja, großartig. So, und jetzt gucke ich mir wieder auf den Traktor. Ciao.